Moin, bevor es gleich losgeht, haben wir eine Weltpremiere für euch, exklusiv. Vielen, vielen, vielen Dank an Jonas aus Lübeck, der uns nämlich einen Jingle gemacht hat. Herzlich willkommen, wir sind beim Millanton. Es ist die 5. Ausgabe, wir schreiben den 13. November 2013. Es ist fast genau 19.10 Uhr. Und wir sind hier in dem Konferenzraum der Fanräume mit einem wunderbaren Blick auf den Dom, der leider von Jalousien verstellt ist. Zum Glück hören wir den Dom aber nicht. Und mein Name ist Mike vom Übersteiger. Es sitzen außer mir noch vier Herren in dieser Runde. Ich fange mal links von mir an, da sitzt Sebastian, hallo.
Hallo, ich freue mich wieder dabei zu sein und bin ganz gespannt, wie das live wird. Und wir freuen uns, glaube ich, alle über Feedback, über Twitter und schauen mal, wie das so wird.
Wir sind live, ja, das sage ich dann nachher auch nochmal, wie das für die Zukunft dann laufen soll, genau. Links neben Sebastian, ein erster Gast von Instagram 2 heute, Tobias, hallo.
Moin, ja, kannst auch ruhig Tobi sagen, so kennt man mich im Netz, Tobi Bayer ist mein Name. Ich bin Podcaster, macht allerlei Quatsch. Und bin heute Abend hier auf Empfehlung eines HSV-Fans, was ich eigentlich ganz lustig finde.
Genau, der Herzi, schönen Gruß schon mal. Ja, warum genau und zu welchem Thema, da kommen wir dann nachher noch drauf. Dann hektisch auf seinem Handy am Tippen. Ja. Herzlich willkommen, Wilko.
So kennt man mich. Ja, ich bin endlich wieder da, freue mich tierisch. Back in the days, zurück im Leben. Schon auch zweimal im Fußball gewesen, jetzt endlich das erste Mal wieder hier. Auch auf Drängen meiner zahlreichen Fanschar.
Du wolltest SMS vorlesen, habe ich gehört.
Nee, darf ich leider nicht. Aber ich habe tatsächlich eine Nachricht bekommen, dass ich wiederkommen soll, um hier der Sabbelei mal Einhalt zu gebieten. Um hier so mal ein bisschen Zug wieder in den Laden zu kriegen.
Ja, dann haben wir nach der 3-Stunden-Sendung definitiv nötig. Sehr gut. So, und last but not least in der Runde der zweite Gast, Tai Eich. Herzlich willkommen, Tai.
Ja, guten Abend.
Für die Vereinszusammenhänge hier im Verein nicht so genau kennen, Tai ist Mitglied des Aufsichtsrats und in dieser Funktion heute hier, weil wir ja die JHV vor der Tür haben und uns da natürlich auch gerne zu unterhalten würden. Eventuell kommt noch Christoph Kröger später dazu, der ist heute leider beruflich in Münster gewesen und würde aber gerne dabei sein. Wenn es dann irgendwann klopft, werden wir ihn einfach dazu holen. Gut. Was gibt's zu sagen? Wir haben, wie gesagt, letztes Mal eine 3-Stunden-Sendung auf die Bahn geworfen und versuchen, das heute kürzer zu machen. Ihr merkt schon, Wolf und Christoph sind nicht da. Das ist nicht so, dass wir die jetzt rauskomplimentiert haben, weil die immer zu viel sabbeln. Tun sie zwar, aber das wollen wir trotzdem gerne beibehalten. Die sind leider beide verhindert. Wolf muss noch die Nachbereitung vom Spiel am Wochenende machen und für das AFM-Radio das Ganze zur Verfügung stellen. Christoph ist, und damit auch an beide beste Grüße raus, verhindert, da ja am Freitag das Zweikessel Braun-Weißes stattfindet und er da in der Planung involviert ist und noch unfassbar viel machen muss. Dementsprechend schöne Grüße an beide. Wir werden kurz am Anfang sagen, was bei der letzten Sendung denn so an Feedback kam. Da sind immerhin zwei Meldungen im Forum gewesen. Wir werden dann natürlich das große Thema JHV ansprechen. Es ist immerhin ein Antrag eingegangen, über den wir kurz reden. Ansonsten denke ich, hat der Aufsichtsrat vielleicht auch so den einen oder anderen Punkt, den man gerne mal jetzt schon publik machen kann. Und wir werden natürlich über die letzten Spiele sprechen, als da wären Sandhausen, Kaiserslautern und Energie Cottbus. Wir werden sprechen über die doch für viele überraschende Trainerentlassung von Michael Fronzek, der übrigens Luftlinie hier nur 100 Meter entfernt gerade ist bei der sportlichen Runde und sich da verabschiedet. Und natürlich ein Thema seit Montagabend, der Ruf der Südkurve in Richtung Gästeblock an die Cottbusser, das Nazi-Schweine. Da werden wir auch zu sprechen und da kam heute im Übersteigerblock eine kurze Diskussion auf mit Tobi, deswegen ist Tobi dann auch hier und da werden wir uns dann gegenseitig mal so richtig die Meinung sagen. Okay, fangen wir mal an. Wir haben von der letzten Sendung zwei Rückmeldungen im Forum. Und zwar zum einen Andi Freibeuter 1910, der geschrieben hat, auch wenn es eine äußerst lange Sendung war, sehr unterhaltsam. Meine Mitbewohnerin hat interessiert mitgeluschert, als es um Blindenfußball ging. Hat also auch einen informativen Mehrwert. Nur eins verstehe ich nicht, ihr Hippies. Zwille, also Wilko, gehört kein Mitleid, sondern nur Hohn und Spott. Ich wünsche mir mehr Feigstum und augenzwinkernden Hass. Wilko, möchtest du direkt darauf antworten?
Ja, ich habe ja schon im Forum geantwortet. Der ist ja Moderationskollege des Forums von mir und der sitzt halt einfach in Dresden fest und hat einen ganzen Tag schlechte Laune. Der redet mit seinem Kater, hat wenig Ahnung vom Leben, muss man mal so sagen, und holt halt im Forum rum. Ehrlich sagen, dass ich dann doch gerührt war, dass Leute dann an mich gedacht haben und so. Ich hatte eine ziemlich langweilige Zeit im Bett, 5 Wochen am Rücken gelegen und war alles kacke.
Warum denn eigentlich? Erzähl das doch mal.
Ich bin eine Treppe runtergefallen und habe mir die Hüfte gebrochen und das Becken. Mehrmals sogar. Und
mehrmals gefallen?
Oder? Bist du wieder hochgegangen?
Das kann doch nicht alles sein hier. Nee, dreimal gebrochen. Einmal die Hüfte und Becken vorne, Becken hinten und lag dann in Husum im Krankenhaus. Das war eigentlich ganz geil, weil da wird man erstmal sediert. Wenn man nicht operiert wird und sich nicht bewegt, dann kriegt man...
Sedieren in Husum ist wahrscheinlich das Beste, was einem in Husum passieren kann. Husum fast.
Da kriegt man die Würzburger Mischung. Habe ich dann erfahren, das ist so ein Tropf, da ist alles drin, dass man rosa Elefanten sieht und Ibuprofen in flüssig. Und das hat Laune gemacht. Also ich war, wenn Krankenbesuch da war, immer der Bestgelaunte von der ganzen Veranstaltung. Und dann lag ich nochmal 4,5 Wochen zu Hause und und jetzt laufe ich wieder rum und bin ganz zufrieden. Vielen Dank, dass ihr an mich gedacht habt und ich war sogar Bestandteil des Gewinnspiels, wenn ich das richtig verstanden
habe. Richtig, alle sollten dir gute Besserung wünschen.
Ja, das war toll. Ich dachte, dass die Leute sind intrinsisch motiviert, dass sie mir gute Besserung wünschen, aber wenn es einen externen Trigger braucht, so what, es steht jetzt im Internet und geht da nie wieder weg.
Genau, das Internet vergisst nicht und auch der zweite Andi wollte noch was sagen, nämlich Andi DD. Dir, Freundchen, damit meint er auch dich, Wilko, habe ich übrigens den kuriosesten Moment in meiner häuslichen Gemeinschaft zu verdanken. Als du das erste Mal das Wort ergriffen hattest, über die Laptop-Lautsprecher weitergeleitet, streckte die WG-Katze ihren Mittelfinger in die Luft. Zuerst war ich baff auf der Tatsache, dass sie einen Mittelfinger besitzt und dass diese Geste technisch möglich ist. Danach habe ich sie geknuddelt und ein Leckerli gegeben. Kluge Katze.
Oh, gleicher Typ. Anderer Account.
Ja, haben wir jetzt
gerade geoutet. Oh, da durfte ich ja sagen, ach, wir sind auch noch live. Ne? Ja, gut. Ach, ja, dann ist ja Andi. Herzlichen Glückwunsch. Diskutiert das alleine aus.
Ja, ansonsten gab es natürlich einige Meldungen zu den 3 Stunden, aber die meisten haben gesagt, das war trotzdem interessant und ja, können wir also gerne wieder so machen. Heute peilen wir die 4 an.
Eben, die meisten Leute hören das ja beim Putzen. Habe ich gehört, auf Facebook auch eine Rückmeldung gekriegt. Viele hören das beim Putzen. Und ich finde, es kann der Vereinsmitgliedschaft nicht schaden, wenn wir die Leute lange beim Wohnungsputz halten. Durch lange Podcasts erhöhen wir sozusagen die Reinigkeit im ganzen Viertel.
Aber was ist aus dem, wir waschen uns nie geworden?
Achso, nicht, die Wohnung kann man waschen. Über alte Fanstrukturen und früher war alles besser, reden wir ja gleich noch.
Und der Podcast ist jetzt daran schuld, dass alle sauber machen?
Ja, will ich mal hoffen.
Oh Gott. Nein, man kann ja auch beim Laufen oder beim in der Bahn oder so kann man den Podcast ja auch sehr gut hören. Das habe ich persönlich auch schon erfahren. Und da ist lang immer gut. Gibt ja auch viele Leute, die hören Podcasts in doppelter Geschwindigkeit oder anderthalbfacher Geschwindigkeit.
Freaks.
Ja.
Also unseren sollte man in halber Geschwindigkeit hören, denke ich.
Zum längeren Genießen?
Ja.
Okay. Ja, auch um intellektuell überhaupt hinterherzukommen.
Gut, okay. Fangen wir mal mit den Themen, wir haben ja genug auf dem Zettel. Also, wir haben zu Gast, wie gesagt, Teil Eich vom Aufsichtsrat. Und es ist leider so, dass dies Jahr eine relativ spektakulär freie JHV ansteht. Das heißt, wir haben auch Zeit, mal so ein bisschen über den Aufsichtsrat an sich zu sprechen. Und gerade weil die ganze Aufsichtsratdiskussion ja auch im Zuge der Strukturreform beim HSV recht publik ist, vielleicht nochmal so ein paar grundlegende Dinge, wie das Ganze bei uns funktioniert. Der Aufsichtsrat besteht bei uns aus 7 Leuten. Die werden alle gewählt aus der JHV heraus. Und es gibt 3 Aufgaben, nämlich zum einen das Benennen der Kandidaten für das Amt des Präsidenten, Der Aufsichtsrat schlägt der Mitgliederversammlung die Kandidaten für das Amt des Präsidenten zur Wahl vor. Der Aufsichtsrat überwacht das Präsidium in seiner Geschäftsführung und in der Wahrnehmung der Vereinsaufgaben. Dann ist es so, dass der Aufsichtsrat bei Beschlüssen des Präsidiums mitwirkt. Er muss unter anderem bei Abschluss folgender Geschäfte zustimmen. Das spare ich mir jetzt mal im Detail, aber das Entscheidende ist und das Wichtigste wahrscheinlich auch, dass es alle finanziellen Verpflichtungen betrifft von mehr als 300.000 Euro, zumindest ist das die Summe für die zweite Liga, oder eine Laufzeit haben von mehr als 2 Jahren. Tai, erzähl doch mal, wie du eure Rolle in den letzten 12 Monaten so siehst und wie sich das Ganze aus deiner Sicht entwickelt hat, so ganz allgemein erstmal.
Es gibt ja eine ganze Reihe von Themenkomplexen, an denen wir dran waren. Insbesondere, weil es in einigen Projekten nicht ganz so lief, wie wir es gewünscht hatten oder wie es alle gewünscht hatten. Zum Beispiel in Kollerstraße 1 gab es Verteuerung, Verzögerung, Schwierigkeiten oder sowas. Und ansonsten hatten wir andere Bereiche. Dazu muss ich vielleicht nochmal sagen, dass die Problematiken, die wir beim FC St. Pauli sehen, draußen gar nicht so diskutiert werden. Also wir haben unseren letzten Bericht im letzten Jahr hatten wir relativ deutlich gesagt, dass die Zeiten, wo wir alles das, was wir irgendwie uns wünschen oder was wir meinen, das wäre vielleicht sinnvoll oder sowas, das machen wir jetzt auch, dass die finanziell nicht wuppbar sind. Die Botschaft ist eigentlich kaum angekommen. Es hat dadurch gar keinerlei Veränderung oder sowas im Bewusstsein gegeben. Wir haben eine Verschiebung, die Haushaltssachen sind total langweilig, aber ich muss sie insofern erzählen, damit man versteht, was wir da machen. Wir haben im letzten Jahr angesprochen, dass es eine enorme Steigerungsrate im Bereich Personal gibt, und zwar nicht das spielende Personal oder das, was den Ball fettet, sondern im Bereich der Geschäftsstelle. Das ist ein wenig eingebremst worden, aber immer noch nicht in dem Verhältnis, wie wir es gerne hätten. Im Verhältnis zu dem, was Spieleretat ist. Zum Zweiten lässt sich aber auch in dem Sportetat relativ deutlich sehen, dass die Anteile, die finanziell an diejenigen gehen, die gar nicht Fußball spielen, sondern sicherlich wertvolle Arbeit leisten, die haben wir ja nicht ohne Grund eingestellt, haben wir auch jeden die Verträge auch abgesegnet und sowas, aber dass das auch ins Hintertreffen gerät. Also nicht, dass es weniger ist, aber es ist so, dass diese Bereiche stärker wachsen, während das Geld für die Spieler entweder gleich bleibt oder sogar auf Kosten letztlich geht. Und das ist eine Entwicklung, die wir nicht glücklich finden. Zum Zweiten haben wir, wie gesagt, ich hatte vorhin schon Kollerstraßen 1 genannt, Projekte, die ein wenig aus dem Ruder gelaufen waren, wo sehr verdienstvoll Tjark und Wolfgang sich darum gekümmert haben, das wieder in geordnete Bahn zu bringen.
Ganz kurz einmal, Kollerstraße 1 heißt für die das nicht so
das, genau was jetzt wissen, da steht.
Das Trainingscenter, wie es jetzt ist. Mhm. Und es gibt dann nämlich auch noch Kollerstraße 2, sagen wir vielleicht nachher noch
was. Eine weitere Ausbaumöglichkeit, die verfolgt wird. Ja, und wir haben vielfach aufgearbeitet, was jetzt nicht exakt aus dem letzten Jahr stammt, aber aus der Zeit davor. Nämlich die Frage ist, wie kann es dazu kommen, dass ein Projekt eben nicht so läuft, weil wir ja nun nicht das erste Mal bauen, sondern wir haben ja unsere, waren ja schon ein wenig abgestoßen bei der Südtribüne, unsere satten Fehler gemacht aber es war dann halt so, dass da, wir haben da eine Gruppe eingesetzt, die das untersucht. Die wird hoffentlich auch zur JV einen Bericht geben können. Mhm. Deswegen will ich da auch nicht vorgreifen, aber relativ deutlich war, dass da Führungsprobleme waren nach dem Motto und vielfach, wenn wir beraten haben, wenn wir gemeinsame Beschlüsse mit dem Präsidium gefasst haben, wurde das dann entweder nicht umgesetzt oder auch nicht nachvollziehbar nicht umgesetzt und wie gesagt, erst dann in der letzten Saison ist, wie gesagt, mit Jörg und Wolfgang da ein Team an den Start gekommen, die versucht hat, das einigermaßen hinzukriegen und auch die finanziellen Überschreitungen im Maß zu halten. Einerseits mit Sparmaßnahmen, aber auch mit Sparmaßnahmen, in denen eben bestimmte Sachen nicht gebaut worden sind, wie zum Beispiel Rasenheizung. Mhm.
Wilko, ich habe nochmal kurz, wie lange bist du denn jetzt schon eigentlich dabei? Also wie lange?
Wobei, im Aufsichtsrat?
Genau.
Ich bin seit 11 Jahren stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender.
Also du kennst den ganzen Krempel hoch und runter, was hier die letzte Dekade passiert ist im Verein.
Mhm. Ja, okay. Christoph ist jetzt.
Ich kann auch das, was davor passiert ist. Also. Ja. Und das hat mich, glaube ich, noch viel schlimmer geprägt als die
17. Vielleicht nochmal ganz kurz, wenn du sagst, da ist davor schiefgelaufen, das war dann in der Verantwortung von Helmut Schulte bei Kollerstraße 1 oder ist das dann noch früher gewesen oder
später? Also ich will jetzt nicht einzelnen Personen die Schuld zuschieben, vor allen Dingen, wenn die ja gar nicht mehr für uns arbeiten. Wie gesagt, da das untersuchen wir etwas genauer und da gibt es auch, wo nicht nur Aufsichtsräte beteiligt sind, sondern auch wir mit was zu tun hatten mit dem ganzen Projekt, also die es genauer untersuchen sollten. Für uns drängte sich relativ deutlich darauf aus, dass dieses Projekt eigentlich gar keine richtig gesteuert hat, bis diese Übernahme erfolgte, sondern dass jeder, der in seinem Bereich da gemacht hat, was er wollte, und deswegen, als es losging, stellte man fest, bestimmte Sachen waren nicht da, es war nichts abgesprochen, waren Genehmigungen nicht da und vielerlei. Und da wird natürlich jeder auf den jeweils anderen dann irgendwelche Schuld zuweisen. Fakt ist aber, wir haben das Präsidium mehrfach in dieser Sache damals angesprochen. Wir haben auch gemeinsam zum Beispiel relativ frühzeitig gesagt, jetzt muss der Helbing daran. Das wurde dann meiner Ansicht nach ohne nachvollziehbaren Grund verzögert.
Okay, aber jetzt kann man zumindest Stand heute sagen, dass das Kollerstraße 1 Projekt erfolgreich abgeschlossen ist.
Ja, für mich sind Projekte dann abgeschlossen, wenn sie auch abbezahlt sind. Ne? Also insofern, ich meine, von der Bautechnischen mach es so sein. Ne? Und dann gibt es vielleicht noch das eine oder andere Stromproblem oder so. Aber das mag auch für draußen immer nicht so klar sein. Wenn eine Tribüne steht, ist sie noch nicht bezahlt. Ne? Also dass wir nächsten 20, 30 Jahre Geisel der Banken sind, muss eigentlich jedem klar sein.
Sebastian.
Ich habe eigentlich zwei Fragen, wobei die möglicherweise einfach nur darauf hinauslaufen, dass ich zusammenfasse, was ich verstanden habe und du sagst, ja genau. Mit Pech habe ich es dann falsch verstanden. Das eine ist, das erste mit den Personalkosten habe ich richtig verstanden, dass im Prinzip so ist, dass der Apparat selber deutlich teurer geworden ist, ohne dass der Sportetat oder die Mannschaft als solche teurer geworden ist?
Ja.
Okay, das ist das eine. Und das andere ist, bei der Kollaustraße habe ich mich jetzt gerade gefragt, so wie ich das in den Wirtschaftsbereichen kenne, wo ich dann mal irgendwie reingeschnuppert habe oder was mitgekriegt habe, ist es doch eigentlich immer so, dass es einen zentralen Projektverantwortlichen gibt, der alles steuert. Gab es den gar nicht oder gab es den, aber mit seiner Arbeit war man dann nicht zufrieden?
Wie gesagt, das untersuchen die. Ich habe da meine Meinung zu, will das aber jetzt noch nicht so sonderlich sagen. Aber auf jeden Fall war es so, dass wir haben ja mitgekriegt, dass ein bisschen was schief lief. Und deswegen haben wir uns ja mehr oder weniger das Präsidium beraten in dieser Frage. Und waren A, sowieso eine falsche Besetzung, dass ein Sportdirektor sowas macht, ein Bauprojekt. Ne? Das ist jetzt gar kein Vorwurf an Helmut Schulte an sich. Aber allein schon wenn ich als Präsidium, ich nehme mir den Sportdirektor und du bau mal.
Konstruktionsfehler.
Ja, das ist ein Konstruktionsfehler. Und die zweite Sache ist, es gab natürlich auch zuständige Präsidiumsmitglieder, die jetzt immer sagen, dass sie gar nicht zuständig waren, aber wir haben es nun mal schwarz auf weiß. Ne?
Okay, habe ich verstanden. Mhm. Und das mit dem Sportdirektor, klar, man würde ja auch nicht dem Bauchef sagen, stell mal die Mannschaft zusammen.
Ja.
Okay, danke.
Vielleicht könnte der das sogar, man weiß es nicht.
Man weiß es nicht.
Im Stadion kann das jeder. Ich bitte dich.
Vor allem im Forum.
Genau.
Jetzt hast du gesagt Kollerstraße 1. Wie gesagt, es gibt jetzt ja das schöne neue Projekt Kollerstraße 2. Magst du einmal ganz grob umreißen, worum es sich da dreht?
Es geht darum, eine Erweiterung des Geländes. Es gibt eine Option, dahingehend ein weiteres Gelände anzumieten, oder anzupachten, das dann direkt anschließt. Und wo wir bis zu 3 Fußballplätze bauen könnten und wo ein Trainingszentrum derart eingerichtet werden kann, insgesamt mit der Kollerstraße 1 zusammen, dass quasi alle Mannschaften, die bei uns im Leistungsbereich arbeiten, von der Jugend bis hinten zusammen trainieren können. Und wäre ein toller Ausweis natürlich, gerade wenn man Leute anwerben will oder dazu bewegen will, bei uns ihre Fußballerkarriere zu starten. Es gab da natürlich das Problem, und das hängt mit dem, was ich eingangs sagte, nach dem Motto, dass wir relativ gestresst sind, was jetzt die nächsten Jahrzehnte angeht. Nach dem Motto, alle Sicherheiten sind bei den Banken, was aus der Sicht natürlich verständlich ist. Die zweite Sache ist aber nicht nur nach dem Motto irgendwie bezahlen, sondern man muss ja überlegen, wie zahle ich zurück, wenn ich mir jetzt Geld für Bausachen leiste. Und da haben wir relativ deutlich gesagt, wir sehen neben diesen Sachen, dass wir eine Verpflichtung gegenüber den Banken haben und dass wir auch eine klare Verpflichtung gegenüber denjenigen haben, die uns zum Beispiel für die Projekte auch Geld geliehen haben mit der Anleihe, dass dieses Projekt Kollaustraßen 2 nicht so finanziert werden kann, dass entweder aus dem Etat genommen wird oder ein weiterer Kredit, den wir aufzahlen, noch eine weitere Kreditbelastung. Abgesehen davon, dass natürlich die jeweiligen Banken das dann auch genehmigen müssen, wenn wir irgendwas machen. Die Frage, wer gibt uns Kredite ohne Sicherheiten und, weil die sind ja schon anderweitig vergeben. Waren wieder mal, es muss fremdfinanziert werden, und zwar nicht unbedingt fremd in dem Sinne, dass es ganz Fremde sind, sondern natürlich, und deswegen ist da dieser Vorschlag geboren worden, die das Präsidium sich ausgetüftelt hat, die ja auf der AFM-Versammlung vorgestellt worden ist, nämlich ein Drittel übernimmt die AFM, weil die ja auch die Jugendförderung macht, und das passt ja auch wunderbar in deren Portfolio. Ein Drittel müsste ein externer Sponsor gefunden werden, und das letzte Drittel, weil wir mal hoffen, dass wir immer mal einen Stern bei unserem Jugendleistungszentrum kriegen, und bisher haben wir ja 3, aber verlässlich ist es natürlich nicht. Es gibt ja auch, hab ja auch Vereine im letzten Jahr, die von 3 auf 1 gegangen sind oder sowas, nicht? Und Lizenzierung ist immer ein Problem, weil Lizenzierungsbedingungen ändern sich von Veranstaltung zu Veranstaltung, aber wir rechnen eigentlich damit, dass da eine Einnahmequelle möglich ist. Das würde unseren Etat nicht belasten, würde uns nicht mit Krediten oder sowas belasten, und aber das muss natürlich dann auch dann stehen, ne?
Mike?
Ja.
Tobi. Wenn ich fragen darf, um welche Gesamtsumme geht's da? Also konkret, wie viel ist ein Drittel und wofür müsste man einen Sponsor finden da?
Wir haben laufende Kosten ausgerechnet. Das Problem ist, dass die Geschichte ist, dass man erstmal das Geld beibringen muss, damit überhaupt dieses Gelände gepachtet werden kann. Ne? Danach ist ja noch die Geschichte, dass darauf was gebaut werden muss. Da geht es dann wieder um 500.000 pro Platz oder solche Hausnummern oder nochmal 1-2 Millionen von Gebäude oder so. Das ist in dieser Geschichte noch gar nicht finanziert, und das muss man dann sehen. Müssen meiner Ansicht nach wäre das nur wuppbar, wenn Sondereffekte sind oder wenn wir in bestimmten Weise schon so Sachen abbezahlt haben.
Also es geht erstmal um die Anstoßfinanzierung, dass man den Platz, ja, also die Fläche, ja, pachten kann, und die soll aufgeteilt werden.
Diese, ja, genau. Ach so, die, okay. Fläche muss, die Entscheidung muss da auch relativ zeitnah verpachten, weil derjenige, der das verpachten will, sich sicherlich nicht noch ewig hinhalten lassen wird, nicht? Sondern das ist natürlich so eine Geschichte, und deswegen ist es so ein bisschen ein kleiner Wettlauf nach dem Motto, steht das Konzept, ist es finanzierbar, ist es für uns absegnbar, ist es tragfähig für die nächsten 20, 30 Jahre oder sowas, und dann.
Gut, aber wenn wir dann mal die zweite Runde im Pokal erreichen oder so, dann wäre ja vielleicht schon das größte Apfelzahn.
Ja, aber das, ich weiß nicht, also so viele Millionen gibt es da ja auch nicht in der zweiten Runde. Nicht? Also insofern.
Aufstieg würde auch helfen.
Halbfinale, wenn das keiner. Ja, ein Aufstieg könnte natürlich helfen, wobei ich solche langfristigen Sachen aus dem laufenden Geld zu finanzieren, bin ich überhaupt kein Freund von.
Ja, stimmt.
Das ist nicht nur ein Anfängerfehler, sondern der wurde auch hier schon gemacht. Und auch zum Thema Kollaustraße. Aber ich will nicht ganz in alten Sachen wühlen.
Rein räumlich, es geht um den um die Tennisplätze und um den Baseballplatz oder nur ein Teil davon?
Nein, es geht um eine Wiese.
Die Wiese, ach, auf der anderen Straßenseite dann?
Also neben diesem Weg. Das ist angrenzend.
Okay. Gut. Wir haben auch Fragen bekommen, die uns zugeschickt wurden, unter anderem von Kiezkicker. Er fragt im Forum nach einem Zitat, das Tjaak Voigt gebracht hat auf der Bilanzpressekonferenz. Ich lese einfach das Zitat mal vor. Mit gebotener Zurückhaltung blickt Tjaak Voigt auf das gelaufene Geschäftsjahr. Unsere unveränderte Zielsetzung einer schwarzen Null könnte wegen einiger jahresübergreifender Budgetverschiebungen nicht eintreten, obgleich gegensteuernde Maßnahmen getroffen werden. In der Mehrjahresbetrachtung bleibt das Ergebnis aber gut kompensiert. Stefan, also Kiezkicker, sagt, das kapiere ich nicht, und das klingt für mich irgendwie bedrohlich. Für mich klingt das auch nach sehr buchhalterischer Bankensprache. Magst du kurz sagen, was gegensteuernde Maßnahmen sind und wie die schwarze Null denn gut kompensiert werden kann, wenn sie nicht eintritt?
Also die Frage der Kompensation hat ja eine Mehrjahresbetrachtung gemacht. Und das ist ja so, dass du manchmal Gewinne und Verluste nicht unbedingt in jedem Jahr machst. Oder zum Beispiel, wir haben ja auch mal nach dem ersten Ligajahr irgendwie 5 Millionen Gewinn ausgewiesen oder sowas. Da waren natürlich dann auch andere Effekte mit drin. Das gleicht sich dann über die Zeit wieder aus. Du hast ja 2 Betrachtungen, nämlich einmal natürlich die Liquidität. Das heißt, dass du rechtzeitig immer das nötige Geld da hast, wenn die Rechnung zu bezahlen ist. Und die andere Frage ist nach dem Motto, wie plane ich mein ganzes Jahr? Was wir hier absegnen als Aufsichtsrat, was gemeinsam im Verein aufgestellt wird, vom Wirtschaftsprüfern geprüft wird, vom DFB und DFL, je nachdem, welche Liga man spielt, geprüft wird. Und diese Pläne sind natürlich so, dass man sie bei uns relativ vorsichtig aufstellt. Und nach deinem vorsichtigen Plan würde es bei in dieser Saison eben dazu kommen, wenn wir das so, wenn das so sich ereignet, dass wir keinen Gewinn ausweisen oder keine schwarze Null ausweisen. Und deswegen macht er deutlich, dass da was passieren muss. Und das sind sowohl auf dem anderen Seite Bereich Sparmaßnahmen, über die wir zum Teil auch schon diskutieren. Und das sind auf der anderen Seite natürlich die Frage Ertragssteigerung. Das heißt, ein paar Plätze mehr verkaufen, die jetzt zurzeit nicht genutzt werden oder sowas, was aber natürlich auch ein bisschen mit der sportlichen Entwicklung zusammenhängt. Und da gibt es schon eine andere Idee.
Sagt Stefan ja, es klingt bedrohlich, es ist jetzt aber, weil es in der Mehrjahresbetrachtung gut kompensiert wird, nichts, was
akut ist. Es klingt für ihn bedrohlich, weil er in letzter Zeit nur noch Erfolgsmeldungen gewohnt ist. Nicht unbedingt mehr sportliche Erfolgsmeldungen, aber finanzielle Erfolgsmeldungen. Alles ist wunderbar und alles ist toll. Es ist auch anders als in der Zeit, als ich hier angefangen habe. Das ist schon relativ klar, nicht? Also man sollte eben nur eben klar machen, man ist dadurch, dass man hohe Sachen abzuzahlen hat und das muss man auch immer jeweils stemmen. Und okay, man muss darauf achten, dass in dem Fall, wenn man sparen muss, nicht nur der Sportbereich der einzige sein darf, wo man dann tatsächlich nur noch sparen kann, ne, sondern das ist dann doch nicht gedeihlich in der Entwicklung.
Sebastian.
In dem Kontext fällt mir noch eine Frage ein, und zwar hieß es ja ganz am Anfang, als das Stadion gebaut werden sollte noch, als es mit der Süd losging, dass sich der Bau im Prinzip refinanzieren würde über die Mehreinnahmen, die die jeweiligen Tribünen generieren. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist der Plan dann irgendwann nach dem Bundesliga- oder mit dem Bundesliga-Aufstieg so ein bisschen vergessen worden, als dann die Haupt gebaut wurde und die Reihenfolge der einzelnen Tribünen dann auch geändert wurde. Aber ist es denn so, dass der Stadionbau sich wirtschaftlich positiv auszahlt für uns oder zahlen wir im Prinzip im Moment mehr Kredite ab, als wir zusätzlich einnehmen durch den
Es hat ermöglicht, dass wir den Sportetat in diesen Jahren nach der Bau der Haupttribüne gewaltig aufstocken konnten. Das war ja fast von Saison zu Saison immer mal eine Million mehr. Die nicht sonst wie, sondern durch die doch hochpreisigen Plätze dazu gekommen sind. Das die Entwicklung ist genau richtig, hat aber natürlich auch zu einer Verschiebung geführt. Das heißt, ursprünglich hieß es ja mal nach dem Motto, das können wir uns auch in der Regionalliga leisten oder solche Planung. Davon ist abgewichen worden natürlich. Erstens, weil allerlei Wünsche berücksichtigt worden sind beim Bau, Stützenfreiheit und da mal eine 500.000 mehr und solche Sachen. Das war aber, was aber durchaus sinnvoll war, was ja gezielte Investitionen waren. Aber das ist richtig, so wie du es erinnerst. Ne, das ist, man hat in dem Moment, als es dann wunderbar losging und Haupttribüne wurde ja auch dann in der ersten Liga durchaus ordentlich genutzt, hat man das natürlich genutzt, um auch ein bisschen was im sportlichen Bereich zu machen. Nimmt uns natürlich jetzt andere Spielräume, ne? Man kommt ja von dem Niveau nicht so schnell runter.
Okay, danke.
Aber das ist auch gar nicht unser Ziel, von dem Niveau runterzukommen, sondern unser Ziel ist natürlich, das ordentlich zu halten und natürlich auch möglicherweise ein Wachstum hinzukriegen in dem Bereich. Ne?
Du hast ja den Bericht von euch vom letzten Jahr schon angesprochen und der Mahnung, dass es eben finanziell durchaus schon nicht schlecht ist, aber man sich eben auch sehr stark die Risiken aufgehalst hat durch die ganzen Kredite, die man jetzt versucht abzuzahlen. Ist denn im Zuge dessen der Bau der Nord aus eurer Sicht gefährdet oder läuft das alles, weil es seriös geplant ist?
Nein, gefährdet sehe ich es nicht. Ich sehe nur eben, was mittlerweile ja jeder weiß, dass wir nicht mehr für die 4,5 Millionen bauen können, die wir ursprünglich mal vor x Jahren da geplant haben. Wenn man auch nur irgendwie versuchen will, die mit den anderen Tribünen so vergleichbar zu gestalten und nicht nach dem Motto, im Nord bauen wir irgendwas Billiges oder sowas, dann wird das deutlich mehr werden. Das ist ein Finanzbedarf, der meines Erachtens noch nicht letztlich geklärt ist. Zweite Sache, die Nord wird die erste Tribüne sein, wo wir, wenn wir sie nicht richtig toll auslasten und das ein Erfolgsmodell wird oder sowas, eventuell sogar erstmal miese machen. Also jetzt nicht miese im Verein, sondern nach dem Motto, wird wahrscheinlich weniger Ertrag bringen, als sie abzusahlen kostet. Ist aber kein Problem, weil wir haben ja andere Tribünen, die das stemmen. Okay. Aber man muss natürlich wissen, wenn man sagt, ich baue das jetzt und habe dann es nicht, sondern wahrscheinlich hat man dadurch erstmal ein bisschen weniger Geld. Also nicht im dramatischen Bereich, aber ist so. Kann aber auch sich entwickeln, wenn die Nord gut angenommen wird und voll ausgelastet ist, dass sie sich dann selbst finanziert. Aber sie wird keine Cash-Cow sein, wie zum Beispiel die Haupttribüne oder sowas.
Was ja dann auch an den Logen etc. liegt, ja. Tobi.
Klar. Genau, das wäre Teil meiner Frage gewesen.
Also der eine Teil ist, wir haben ja im Moment eine sehr günstige Zinslage. Ich habe auch vor 8 Jahren ein Haus gebaut und Angst gehabt, was wird wohl in 8 Jahren sein, wenn ich das neu finanzieren muss. Und jetzt haben wir das Glück, dass die Bauzinsen und ähnliche Zinsen werden ja dann hier beim Bau vom Stadion auch greifen, recht günstig sind. Hilft das? Hat man das irgendwie vor wann hat man angefangen mit der Süd? 10 Jahre her, bummelig?
Nee, das Littmann-Loch ist doch noch nicht so lange her.
Wann war das?
Nee, vor 10 Jahren war der Drittliga-Abstieg, da war gerade...
Ups.
Ja, ich sag jetzt immer 6-7, aber ich weiß nicht.
Ja, 6. Sechs?
Ich hab's ehrlich gesagt nicht mehr im Kopf, aber okay.
Naja. Ein Drittliga-Abstieg oder habe ich verpasst? Oder meinst du in die dritte Liga?
Der in die dritte Liga.
Oh, ja, gut. Wir waren hier. Die dritte Liga wurde erst gegründet, als wir dort nicht mehr waren. Das ist der erste Teil der Frage. Hilft das massiv? Ist das vielleicht nochmal ganz, ganz gut? Und die zweite Frage ist, wenn die Haupt jetzt so eine Cash-Cow ist, liegt das tatsächlich an den Logen? Da haben wir 2 Etagen Logen. Auf der Süd haben wir auch große Logen. Kann man nur damit das große Geld machen oder kann man auch mit normalen Sitzplätzen oder vielleicht sogar mit Stehplätzen irgendwie Teile von diesen Finanzierungskosten wieder auffangen?
Man könnte mit großen Sitzplatzeinheiten, die wir hier nicht bauen können, könnte man natürlich auch noch Geld verdienen. Ne? Aber ansonsten ist es natürlich so, bringt halt das 4- bis 5-fache der Platz, ne? Als normaler Sitzer oder ein teurer Sitzer. Und das ist halt so. Und deswegen haben wir auch einen relativ hohen Anteil jetzt, wenn man das mit anderen Stadien oder sowas vergleicht. Aber wir sind natürlich durch die insgesamt Genehmigungslage auf diese 30.000 festgelegt. Dass wir die Schwelle nicht nehmen und dann muss man das halt in gewisser Weise mitnehmen. Zinsen über die Jahre, natürlich, als wir Süd gebaut haben, hatten wir einen sportlichen Zinssatz bei unseren Schweizer Freunden, der auch tatsächlich ligaabhängig war. Insofern war das schon ganz gut, dass das irgendwann mal abgelöst wurde. Und ansonsten werden die Kreditverträge natürlich nicht gemacht, wenn gerade die Zinsen da sind, sondern wenn wir sie brauchen. Den Rahmenkredit für Kollerstraße, für sonstige Sachen haben wir schon relativ früher ausgehandelt zu anderen Zinssätzen. Und das ist dann halt so, wie sich das. Wir können nicht irgendwie einen variablen Zinssatz, wo wir dann plötzlich irgendwo mal bei 12 und mal bei 2 sind, sondern das muss irgendwie kalkulierbar sein.
Das ist ja spannend. Liga-abhängiger Zinssatz. Das heißt, wenn man aufsteigt, muss man mehr Zinsen zahlen.
Das war damals so, ja.
Okay.
War aber auch nicht so schlimm, weil in der ersten Liga kannst du ja auch Zinssatz leisten.
Zocker bei den Banken.
Nein, das ist so. Es hatte so eine Geschichte.
Ne? Aber die Banken wissen schon, was sie machen. Ne?
Sebastian. Das waren keine Banken.
Sebastian wollte was fragen.
Weil du es gerade nochmal erwähnt hast mit den 30.000, da gibt es ja auch die wildesten Gerüchte, wie die zustande kommen. Es gibt einfach eine Baugenehmigung, die sagt, mehr ist nicht drin, oder?
Nein, es gibt eine Baugenehmigung für dieses Stadion, die schon ein paar Jahrzehnte alt ist, die wo 30.000 drin steht. Und wenn du darüber hinaus willst, musst du vieles neu machen.
Ach so.
Das heißt, da musst du jetzt zur aktuellen Bedingung was bauen. Wir versuchen natürlich immer zur aktuellen Bedingung zu bauen, aber wenn du es dann musst, ist eine andere Nummer. Und die eine der Voraussetzungen, das ist eine Sache, die wird so lange diskutiert, wie wir hier Stadionbau diskutieren, und das war ja 20 Jahre bunte Bilder und dann ging es los, das ist die Geschichte mit den Parkgelegenheiten. Ne? Das ist unter anderem und Umwelt und. Aber auf jeden Fall zentral, damals gab es ja so Überlegungen, Parkhaus an der Autobahn und mit Shuttle-Service und all solche Sachen, aber das käme dann alles auf uns zu, hier in dieser Gegend Parkmöglichkeiten zu schaffen für Tausende, ist eine üble Aufgabe und deswegen...
Schlachthof abreißen. Edeka braucht keinen Mensch.
Ja, schauen wir mal.
Parkhaus also, statt Ikea.
Solange das Beam nicht erfunden ist und man hier große Beam-Portale aufbauen kann.
Ist nee, das wäre ich auch nicht. Selbst wenn sie das Beam erfinden, ich würde immer noch meinen Dreierbus zum Stadion nehmen und so. Das gehört doch dazu. Wenn ich da im Dreierbus nicht in die letzte Tür einsteige, dann gewinnen wir nicht. Das ist ganz klar.
Ja.
In meinem einen Pulli und so.
Wir haben noch eine Frage von User El Muchacho im Forum, der sagt, als Ausblick auf die JHV und auf die Gefahr einer verallgemeinerten Antwort, hat sich die viel kritisierte Kommunikation bzw. Nichtkommunikation zwischen Aufsichtsrat und Präsidium verbessern können?
Ja, es hat sich insofern verbessert, dass wir über vieles mehr reden. Was sich nicht geändert hat, das ist das, was zum Beispiel in der vorletzten JHV unser AFM-Vorsitzender angesprochen hat, dass es oft nicht ganz verfängt, was man meint, vermittelt zu haben. Es gibt manchmal so, wir müssen ja manchmal beraten und manchmal ist es auch eine Art Zwangsberatung, wenn es nicht ganz freiwillig ist. Aber man meint, sich verständigt zu haben und dann wird es doch nicht umgesetzt oder es ist dann gerät in Vergessenheit oder sowas. Da gibt es noch Probleme. Und es gibt teilweise Missverständnisse. Es gibt Probleme, wenn wir die inneren Strukturen des Präsidiums kritisieren. Wenn wir meinen, dass irgendjemand seinen Job nicht so macht, wie es wohl des Vereins sinnvoll ist oder sowas, dann da gibt es dann Probleme.
Aber es sind wahrscheinlich immer noch Lichtjahre Unterschied zu der Zeit unter Littmann oder so viel besser gar nicht?
Das waren andere Probleme. Es gab viele Sachen, mit denen brauchte man mit Littmann überhaupt nicht zu streiten, weil sie selbstverständlich war, weil er sie genauso gesehen hat. Es wird ja immer über Streit gesagt und über Auseinandersetzung wird ja immer vergessen, dass 95% der Sachen sowieso mal so durchlaufen, weil alle einer Meinung sind. Zur Struktur. Der Finanzverantwortliche hat kein Vetorecht. Das halte ich in einem Gremium für einen ganz großen Fehler. Jeder politischen Regierung oder sonst irgendwas, der Wirtschaftsminister kann sagen, hier, nee, das geht gar nicht. Mhm. Ne, sondern der muss sich gegen vier durchsetzen. Und macht es schwierig, das müssen wir manchmal bremsen. Ich hatte vorher die Rahmenbedingungen beschrieben, die wir haben. Und vielfach ist es so, da wünscht man sich jetzt irgendein Projekt. Nehmen wir jetzt die Kollerstraße 2 oder irgendwas anderes, was jetzt sehr sinnvoll ist, was man unbedingt machen muss. Und dann wird irgendwie zusammengeschustert nach dem Motto, dann kriegen wir dahin, da könnten wir noch einsparen. Dann wird so maßnahmemäßig das irgendwie gedeckt, dass man das irgendwie finanziert kriegt. Und da sind wir eigentlich normalerweise der Auffassung, das kann man einmal machen, wenn es um ein Projekt geht. Aber wenn es mehrere Projekte sind, wird das schwierig. Und wir legen sehr viel Wert auf eine mittelfristige Planung, auf eine Planung, die nachverfolgbar ist und sagt, was kostet uns das wann? Wann kriegen wir das wieder? Wann rentiert sich das? Rentiert sich nicht? Und zum Teil sind es ja auch Sachen, die einen sehr langfristigen Effekt haben. Sehr langfristiger Effekt ist Jugendarbeit. Manche stellen sich ja vor, sobald man das Gelände pachtet, hat man schon den Nationalspieler da oder hat schon den Millionenverkauf gemacht. Da ist da irgendwie zwischen 5 und 10 Jahre Entwicklungszeit, wird dann oft vergessen. Aber das muss man natürlich auch alles kalkulieren. Und es sind zum Teil Projekte, die sich einfach nicht refinanzieren, sondern wo wir wissen müssen, das können wir uns das leisten, können wir uns das nicht leisten.
Ich habe noch eine Frage vom User Sound Supporter, der stellt zwei Fragen. Die erste ist, gibt es Bedenken oder Sorgen, die im kommenden Jahr zeitgleiche Wahl des Aufsichtsrats und des Vorstands betreffend? Also erstmal die Frage, gibt es diese Sorgen? Und wenn ja, kann man das noch irgendwie entzerren?
Es ist seitens des Präsidiums mal angesprochen worden. Wir haben auch lange, also auf mehreren Sitzungen selbst uns dahingehend beraten, ob wir ob das ungünstig oder ungünstig ist und die Möglichkeiten. Ne? Es gibt ja die Möglichkeiten, der Möglichkeit haben wir verworfen, der Satzungsänderung, denn die hätten wir spätestens jetzt einbringen müssen. Da waren die Bedenken einer Satzänderung nach dem Motto, dass in solchen Fällen, wenn das mal kollidiert, der Aufsichtsrat das dann verschieben kann, die Wahl des Präsidiums. Das war aber, wenn man das in der Satzung gießt, natürlich missbrauchsanfällig. Das war irgendwie in einer kritischen Situation, wenn man einen Präsidenten abgewählt werden soll, irgendein wohlfeiler Aufsichtsrat nochmal ein Jahr den dranhängen lässt oder sowas. Das würde dann nie verstanden und eröffnet Einfallstore. Es hätte die Möglichkeit gegeben, natürlich für uns einfach bei diesem Jahr zurückzutreten. Wir glauben aber nicht, dass der Verein auch in der Situation ist, dass da eine Aufsichtsratwahl und ein Rücktritt von Leuten, die das zum Teil ja schon ein paar Jahre machen, zu dem Zeitpunkt richtig ist. Was jetzt am Ende der Periode ist, dann nächstes Jahr, sind denn die Wahlen, das ist eine andere Nummer. Aber bei laufenden Geschichten, wie die jetzt der Nord, bei den Vorbereitungen für die Kollau, für bestimmte andere Sachen, halten wir es für nachteiliger, wenn wir jetzt schon einen Wechsel vollziehen und uns eine Wahl stellen, als wenn das im nächsten Jahr ist.
Es ist jetzt ja so, ihr seid zu siebt. Werden alle sieben nächstes Jahr neu gewählt?
Ja, es werden alle sieben neu gewählt und einer darf auch nicht wiedergewählt werden. Das ist Michael. Es gibt ja diese Regelung, dass man nur viermal wiedergewählt werden kann. Nur viermal, das ist eine ganze Zeit. Er war ja noch mal ein Jahr unter Wilhelm Koch im Aufsichtsrat, also als Wilhelm Koch Präsident war. Und Reinhard Koch, was rede ich denn für eine Wille? Er soll nicht so erst denken und dann reden. Also als Reinhard Koch-Präsident, Wilhelm Koch ist ein paar Jahrzehnte her.
Gut, also Michael Burm
ist. Ja, weil er hat ja schon, ja, und das gilt ja quasi dann als eine Wiederwahl und deswegen, der hört definitiv auf und es könnte durchaus sein, dass der eine oder andere auch noch aufhört und dann eine Zäsur da ist.
Machst du denn weiter?
Ich weiß es zu dem Zeitpunkt jetzt noch nicht. 12 Jahre sind dann auch eine richtig lange Zeit. Muss ich dann mir das nächste Jahr nochmal zu Gemüte führen. Andererseits ist ja auch nicht die Frage, ob man weitermacht, sondern man stellt sich dann, wenn ja dann zur Kandidatur, so, dann ist die Frage, ob man die Nase überhaupt noch sehen will. Ne, und aber wie gesagt, erstmal habe ich hier die Entscheidung, ob ich mich dem stelle und sage, ich muss nochmal 4 Jahre sein oder so, oder ob das nicht vielleicht jetzt der richtige Zeitpunkt ist, zu sagen, nach dem Motto, das soll jetzt mal andere machen.
Aber das heißt, Entschuldigung, Mike, nächstes Jahr ist dann die Situation ja quasi die, dass der scheidende Aufsichtsrat der JHV ein Präsidiumswahlvorschlag unterbreitet und damit dann quasi selber auch raus ist.
Ja.
Okay.
Das ist so. Aber das hat man auch sonst, diese Ungleichzeitigkeit. Das Problem ist natürlich, man hat diese Marathonsitzung, ne, mit zwei Wahlen, zwei riesigen Wahlblöcken. Das ist sicherlich gerade für diejenigen, die das da vorbereiten müssen und auch für die, die da sitzen müssen, nicht ganz locker. Das Problem ist aber nur, wenn man es jetzt entzerrt, dadurch, dass die Präsidenten ja nicht immer vorschreiben lassen, ihre Amtszeit zu Ende zu machen oder sowas, kann das natürlich jederzeit wieder passieren. Und wenn man dann jeweils Sondermaßnahmen fände, um das jetzt abzufedern. Zweite Sache ist, das Präsidium ist ja auch nicht dazu da, das zu machen, was wir wollen, sondern wir sollen der Versammlung was vorschlagen, mit denen wir meinen, dass sie vernünftig da arbeiten können. Das ist eine Aufgabe, die man meinen Sachen erfüllen kann.
Nun haben wir ja beim anderen Verein in Hamburg gerade die große Strukturdebatte, wo unter anderem eine Verkleinerung des Aufsichtsrats von, ich weiß gar nicht, 11 oder 12 Leuten auf jeden Fall weniger angestrebt wird.
Von 16 auf 11?
Ja, kann auch sein. Also von ganz viel auf immer noch zu viel. Wie siehst du denn die Arbeit bei euch? Ist 7 eine Zahl, die zumindest für den FC St. Pauli ideal ist? Hättest du gerne mehr, gerne weniger?
Wir sind mit dem Vorstandverein da überhaupt nicht vergleichbar, weil es auch eine andere Struktur ist. Die bestimmen den Präsidenten, was ja eigentlich dann mehr der Geschäftsführer ist eigentlich. Ne? Mhm. Während wir das nicht tun, sondern wir haben hier Vorschlagsrecht. Dieses Vorschlagsrecht ist die Sache, die wir uns ausgedacht haben, sondern das gibt halt in den Lizenzierungsbedingungen, dass es für das Präsidenten ein Vorschlagsgremium geben muss. Das muss jetzt nicht unbedingt ein Aufsichtsrat sein, das kann auch so ein Wahlmännergremium sein, das irgendwas vorschlägt oder sowas. Aber das liegt halt daran, weil der DFB ein tiefes Misstrauen in Demokratie hat. Das ist halt so. Aber die haben natürlich noch eine andere Situation. Das ist quasi mehr oder weniger ihr Angestellter dann, der Präsident. Das ist bei uns dann nicht so, sondern wir sind die zu kontrollieren haben. Die zu kontrollieren haben die einen Plan verfolgen, die auch machen die auch das, was sie vorgegeben haben. Und 7 ist meines Erachtens vollkommen ausreichend. Ich glaube auch nicht, dass die Probleme des HSVs an der Größe des Aufsichtsrates liegen. Ich glaube, die liegen an anderen Problemen.
Das glaube ich auch, aber das können ja die Kollegen vom Rautenradio dann weiterhin.
Genau, das müssen wir ja nicht besprechen.
Gerne auspulen.
Okay. Das interessiert uns das Elend anderer Leute.
Ja. Frage 2 vom Sound Supporter habe ich noch auf dem Zettel und die ist sicherlich auch sehr, sehr wichtig. Wie ist denn der Stand in Sachen Polizeiwache?
In Sachen Museum.
Ja, das können wir noch anschließen.
Eigentlich unverändert. Wir warten darauf, dass derjenige, der das dann bauen soll, die Feinplanung macht und sagt, wie viel es kosten soll. Wo wir es grob ja schon wissen, aber das ist, da gibt es augenblicklich Verzögerung.
Das heißt, der Ball liegt im Feld der Stadt sozusagen oder noch bei jemand anderem?
Demjenigen, der das bauen soll, das Sprinkenhof liegt der Ball.
Okay, städtische Tochter, ja. Okay. Ja, klar. Gut. Okay, ich habe noch eine weitere Frage von einem Facebook-User, Joachim Aguera, die sich auf die Trainerentlassung bezieht. Ich denke, das Thema werden wir dann nachher nochmal aufgreifen, wenn wir dann über Frontex generell sprechen. Gibt es noch Dinge, die ihr zur JHV loswerden wolltet? Oder Sachen, die du vielleicht noch ergänzen möchtest?
Ja, wir werden die jetzt in unserem Bericht halten. Ne? Aber es gibt ein paar Dinge, die wir sicherlich ansprechen werden, weil sie, wenn sie entweder nicht, wenn wir aber was loben wollen oder weil wir bestimmte Sachen, die nicht so gelaufen sind, das ist halt so, ja.
Ansonsten zeitlich wird es ja wahrscheinlich eine der kürzeren JHV'en werden. Zumindest erwarte ich das so. Ich habe mir kurz ausgedruckt, es gibt die Liste der Leute, die Kassenprüfer werden wollen. Das sind 3 Stück. Namen sagen mir jetzt so auf den ersten Blick erstmal nichts. Und es gibt die Wahl des Wahlausschusses. Also auch da, denke ich, gab es schon spektakulärere Themen auf den Jahresversammlungen der letzten Jahre.
Und den Antrag haben wir
noch,
oder?
Genau, dann haben wir noch den Antrag. Aber
ihr seid auch solche Leute, die rausgehen, wenn der Finanzbericht gehalten wird oder so? Oder?
Nein.
Und dann mal gucken, was es an der Wurstbude gibt oder so?
Im Gegenteil. Ich gebe dem CCH doch kein Geld. Nein, gut. Also ich bin eigentlich immer da und ich freue mich. Also mein persönliches Highlight, ja, was ich ganz, ganz großartig finde, auf jeder JHV, ist der Bericht des Amateurvorstands. Bodo Bodeit mit Neues vom Sport. Ich könnte mich jedes Mal wegschmeißen. Er macht das einfach so großartig mit so einem super Humor auch. Und das ist für mich auch tatsächlich Verein. Und das ist der FC St. Pauli. Und wenn er dann eine Sportart nach der anderen abreißt und dann zum Schluss auch noch sagt, Beachvolleyball, das ist einfach toll. Also ich könnte ihm stundenlang zuhören, weil er das auch einfach super vorträgt. Nee, also ich habe auch keinen Bericht, wo ich sage, oh Gott, wie furchtbar, mach schnell vorbei. Also die Aufsichtsratsvorträge in den letzten Jahren oder Berichte fand ich immer sehr gut, sehr kritisch, hat mir gefallen.
Ich muss gestehen, ich war noch nie da. Ich bin erst seit 2-3 Jahren Mitglied im Verein und habe es bisher halt nicht geschafft. Das sind ja auch immer Termine, wo entweder irgendwie andere Sachen, dann ist ja Wochenende meist, ne? Da bin ich halt familiär immer stark eingebunden. Ich wohne außerhalb von Hamburg, habe ein bisschen Anreiseweg und bin auch familiär stark eingebunden. Das heißt, ich kann es mir halt nicht immer frei machen. Ehrlich gesagt ist sogar schon die Fahrt zu den Heimspielen. Ich habe jetzt das Glück, dass ich schon das dritte oder vierte Jahr in Folge eine Saisonkarte habe, beziehungsweise als die Gegend gerade neu gebaut worden ist, die erste Hälfte der Saison gab es ja keine Saisonkarten, aber dann die Restsaisonkarte habe ich bekommen und schon das Fahren zu den Heimspielen ist halt immer familiärer Organisationsaufwand und die JHV hat es halt noch nicht so weit geschafft.
Aber du weißt ja nicht, was du verpasst, das ist Entertainment.
Doch, das Schlimme ist, ich weiß, was ich verpasse. Ich wäre wirklich gerne mal da.
Also dieses Jahr, dass wir das an einem Mittwoch machen, 27. November im CCH vielleicht. Kannst du da noch was zu sagen? Es kommt ja oftmals dann auch da, der Vergleich zum HSV. Die machen das in ihrem wunderschönen Stadion am Außenbezirk. Und ja, da wird halt dann irgendwie der Rasen freigeräumt und dann sitzen die alle auf ihren Tribünen oder auf der einen Tribüne und halten da ihre Reden, sitzen da dann teilweise auch 8 Stunden, weil sich jeder Aufsichtsratsbewerber 1 Stunde vorstellt. Gibt es Überlegungen, das auch mal hier zu machen, zum Beispiel in der Süd, wo ja zumindest die AFM ihre Sitzung abhalten kann? Oder ist das größentechnisch einfach auch leider gar nicht mehr machbar?
In der Süd meinst du jetzt nicht auf der Süd, sondern in dem sogenannten VIP-Bereich oder wie immer?
Genau, wir können mal eben ganz kurz unterbrechen, weil Christoph Krüger betritt gerade den Raum. Dann machen wir eben ganz kurze Pause, dann kann auch jeder mal eben auf Klo gehen. Wir lassen den Livestream trotzdem laufen, das heißt, ihr könnt dann hören, wie wir pinkeln gehen. Wir machen dann gleich weiter.
Hallo, hier ist CF aus der Redaktion des Übersteigers. Ich bin auf der Nacht des Wissens beim Sender Tide und ich grüße meine Kollegen vom Millanton.
Tide 96.0. Immer anders.
So, wir setzen die Sendung fort und hinzugekommen als Gast ist Christoph Krüger. Hallo Christoph.
Ja, hallihallo. Schön, dass ich euch hier vorgefunden habe. Ich war mir nicht sicher, wo ich euch suchen muss. Es hat geklappt.
Genau, ich wurde beim Übersteiger-Interview mit Stefan Orth im Nachhinein zusammen mit Stemmen gemaßregelt, dass wir den Präsidenten geduzt haben. Ich sage jetzt, ich bin mit Christoph schon, ich weiß nicht, 97, 98 zum BAF-Treffen nach Oerkenschwick im Auto gefahren. Also ich werde nicht anfangen, Christoph zu duzen.
Das ist ja eine Loriot-Geschichte, das BAF-Treffen.
Wir können das aber gerne ändern, wir können uns jetzt siezen.
Genau.
Das war das Treffen, wo Herr Niersbach, glaube ich, dabei war, richtig?
Boah, das weiß ich nicht.
War so, der war auf dem Podium als, was war er, Justiziar? Ich weiß das gar nicht mehr genau.
Das kann gut sein, ja. Es war eines der ersten BAF-Treffen auf jeden Fall, ja. Ja, ich fange jetzt auch nie an, Herr Doktor zu sagen.
Meinst du jetzt mich, oder?
Genau. Ja, sag doch mal ganz kurz, du bist Vorsitzender des Aufsichtsrats. Wir haben eben schon ganz kurz mit Tai auch drüber gesprochen, dass es ja gerade recht spannend ist, beim HSV die ganzen Debatten zu verfolgen, wie die denn miteinander umgehen und auch wie sie die Größe des Aufsichtsrats verkleinern wollen, etc. pp. Selbe Frage, die wir Tai eben auch gestellt haben, wird jetzt spannend, weil du seine Antwort ja nicht kennst.
Das ist so unfair.
Wie siehst du denn die Zusammenarbeit bei euch und ist die Größe von 7 konkret für den FC St. Pauli gut, schlecht? Hättest du gern mehr, weniger oder sollst du bleiben?
Und das kannst du mich natürlich jeden Tag fragen. Und je nachdem, wie unsere Diskussionen laufen, würde ich die wahrscheinlich immer etwas differenzierter beantworten. Also ich bin der Meinung, dass 7 eine gute Größe ist, weil es ist ja bekannt, dass auch wir Ausschüsse oder AGs haben. Und dafür musst du natürlich eine gewisse Zahl von Menschen haben, die dann auch Arbeiten übernehmen im Aufsichtsrat. Das macht ja nicht mal nur eine Person und schon gar nicht ausschließlich der Vorsitzende oder seine Stellvertreter. Also ich glaube, 7 Personen sind für den Aufsichtsrat eine gute Zahl. Ich weiß nicht, was die aktuellen Diskussionen bei unserem Nachbarn sind. Dass die ein Problem mit der Zahl haben, kann ich mir gut vorstellen. Ansonsten habe ich da eigentlich keine Meinung zu.
Wie ist denn bei euch generell die Arbeitsaufteilung? Ihr werdet ja auch nicht alle 7 alles machen. Wie habt ihr euch denn da strukturiert?
Wir haben im Prinzip, ich hätte fast gesagt, nach Neigung, beruflichem Hintergrund schon Arbeitsbereiche eingeteilt. Die sind aber nicht fest zementiert. Wenn jemand aus beruflichen Gründen auch mal keine Zeit hat, dann übernimmt auch schon jemand anders Aufgaben in den Bereichen, wo es relativ klar geregelt ist, ist im Finanzbereich. Da haben wir mit Lars Hörensen und Markus Schulz 2 echte Fachleute. Da wäre es, und vor allem sind 2 auch, es wäre sicherlich dämlich, wenn wir Aufgaben, die da anfallen, irgendjemand anders machen lassen würden. Mhm.
Okay. Jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Mein Gott, ist das furchtbar, wenn man live sendet.
Kann ich dir irgendwie helfen? Nervöser.
Nee, ich habe auch meinen Zettelboost hier irgendwie total durcheinander gekriegt.
Ich glaube, mit den Fragen aus dem Forum waren wir durch. Wir wollten noch über den Antrag sprechen.
Und den Trainer irgendwann später.
Über den Trainer reden wir auch noch.
Vielleicht reden wir nochmal grundsätzlich über die Einladung, weil das ja jedes Jahr auch dann wieder Thema ist. Ich glaube, das war das, wo ich Tai geradezu gefragt hatte, bevor du dann hinzukamst. Es ist jedes Mal wieder Kritikpunkt, dass es einen Termin gibt eigentlich schon. Egal wie der Termin liegt, irgendjemand meckert immer. In den letzten Jahren war es häufig dann so, dass es ein Sonntag war. Ich glaube, letztes Jahr und das Jahr davor
letztes auch Jahr schon. War es ein Dienstag.
Genau, letztes Jahr war es dann ein Wochentermin und ich glaube davor dann auch schon 1-2 Mal. Dieses Jahr ist es ein Mittwoch. Vielleicht nochmal, seid ihr da auch involviert in der Terminfindung und kannst du vielleicht nochmal sagen, warum es den idealen Termin eigentlich gar nicht gibt?
Bist du der Meinung, dass ich der Meinung bin, dass es den idealen Termin gar nicht gibt?
Ah, sag ruhig, welcher es wäre. Nee,
da hast du recht, ich sehe das genauso an der Stelle. In die Terminfindung sind wir insofern mit eingebunden, dass wir, bevor er publiziert wird, also festgelegt wird, nochmal gefragt werden, ob wir damit ein Problem haben, weil es macht sich einfach ganz gut, wenn mal abgesehen von eventueller Krankheit oder solchen Dingen zumindest der Aufsichtsrat da ist, idealerweise in voller Besetzung, dann sollte vor allem auch der Vorsitzende da sein, damit er auch seinen Bericht halten kann. Das ist von daher logisch, dass man uns fragt und wir das auch mit abnicken. Der Termin wird häufig, so wie ich das jedenfalls mitbekomme, ganz stark davon diktiert, welche freien Zeiten im CCH in dem entsprechenden Saal überhaupt vorhanden sind. Dann überlegen wir natürlich auch immer, ich hätte fast gesagt, wann liegt Weihnachten, mal wie nah kommen wir da ran? Weil hat jeder so seine privaten Themen ja auch an der Stelle. Also wir werden eingebunden. Eine Jahreshauptversammlung vor Weihnachten ist immer schwierig. Und ich glaube, am besten löst man das, wie wir es eigentlich, ohne dass wir da großartig drüber nachdenken, so einrichten, dass wir mal die Wochentage wechseln. Vielleicht ist nächstes Jahr wieder ein Sonntag, wir werden es sehen. So kommt, glaube ich, jeder zu seinem Recht. Wir werden es nie erreichen, dass alle, die kommen möchten, einen freien Tag dafür haben. Mhm. Ich glaube, das Problem lässt sich nicht wirklich lösen. Trotzdem freuen wir uns natürlich, wenn möglichst viele Mitglieder kommen können und vermeiden natürlich irgendwelche Termine, wo wir schon absehen können, dass es da schwierig werden könnte. Wir würden sicherlich keinen Termin legen, wo wir ein Auswärtsspiel am gleichen Tag haben oder ähnliches. Das versteht sich von selbst. Ne?
Na, ich erinnere mich aber an einen JV, da haben wir in Chemnitz gespielt. Aber das ist auch schon echt lange her. Stichwort Veranstaltungsort. Du sagtest schon, Termin ist CCH. Die Frage war eben aufgekommen, wäre es denn denkbar, das Ganze auch mal zum Beispiel in der Süd zu machen?
Habe ich Zweifel, weil ich habe das ja eben schon gesagt. Ich glaube, das muss in einem Verein wie unserem möglich sein, dass jeder, der kommen möchte, kommen kann. Und ich glaube einfach schlichtweg, wenn wir die entsprechenden Themen haben, dann ist so ein Südkurven-Balsar, von dem sprichst du ja wahrscheinlich, schlichtweg zu klein.
Der Monat Oktober das mal zu ändern und es dann so zu machen wie der Nachbar, dass man das Ganze etwas in den Sommer legt und dann tatsächlich im Stadion draußen macht?
Spannender Ansatz. Du siehst mich völlig überrascht. Du meinst ein Open Air.
Ja, wir machen ja Vollversammlung auch
Open Air Kino. Ja, wollte ich gerade sagen, Kino geht ja auch.
Können wir ja mal diskutieren. Habe ich noch nie drüber nachgedacht. Das ist vielleicht eine Idee. Vorverlegen, glaube ich, ist immer ein Problem. Auch mit der AFM-Versammlung, die ja einen gewissen Abstand haben muss zur JHV. Dann kommen wir mit der AFM-Versammlung in Urlaubsbereiche, sage ich mal. Und dann gibt es da garantiert Diskussionen. Mhm. Ist schwierig. Ich denke mal, was ich mir eher vorstellen könnte, wäre ein Termin im Januar, Februar, wo wir sowieso auch mit Fußball nicht so sehr viel zu tun haben. Das wäre vielleicht mal eine Sache, die man überlegen könnte. Aber wie gesagt, den idealen Termin, ich kenne ihn nicht, wenn ihn jemand von euch kennt.
Ich weiß nicht, ob das Aufgabe des Vereins sein muss, das wirklich allen zu ermöglichen. Weil irgendwann fangen wir dann an, den Leuten irgendwie für Dienstausfall zu bezahlen, weil wir es irgendwie auf einem Wochentag Nachmittag machen oder so. Ich glaube, es wird einfach keinen optimalen Termin geben, wo alle können, sondern man muss halt einfach irgendeinen wählen, irgendeinen Tod muss man sterben und dann müssen die Mitglieder halt selber entscheiden, ob sie es schaffen, da hinzugehen oder nicht. Ja, also wenn man wenigstens vermeiden kann, irgendwie Auswärtsspieltage oder was weiß ich, wenn...
Parallel zum Heimspiel.
Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht, anschließend ans Heimspiel oder so.
Aber parallel,
da sind schon mal ganz schön viele Leute da.
Halte ich für ein ganz schwieriges Thema, es sei denn, wir haben wieder eins von den legendären alkoholfreien Spielen. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Ansonsten, glaube ich, kann man da nur starker Verhältnis mit produzieren, wenn man das nach dem Heimspiel macht.
Und natürlich in der Runde sind hier nur Leute, die vergessen, dass wir auch andere sporttreibende Abteilungen haben. Deswegen versuchen wir jedes Jahr einem was Gutes zu tun, einer Gruppierung was Gutes zu tun, nämlich die da am Wochenende ihre normale Matches auszutragen haben. Mhm. Und dann mal wieder nicht. Deswegen ist der ständig wechselnde Termin. Einmal natürlich, was man aus Freiheit hat, und zum anderen, weil man nicht jedes Jahr immer die gleiche Gruppierung abstrafen muss. Die weiter anreisen haben oder die Sport treiben müssen oder sowas, ne? Oder wollen.
Ja, wenn wir euch schon zu Gast haben, wie sieht denn so die Arbeit im Aufsichtsrat alltäglich aus? Was habt ihr für einen Aufwand, ich sage jetzt mal pro Woche, wie oft trefft ihr euch regelmäßig und macht es dir denn noch Spaß?
Soll ich mit hinten anfangen?
Ja, mach mal mit hinten.
Es macht immer noch Spaß. Erschreckend ist immer nur, wenn man guckt, wie lange man das schon macht. Das sind bei mir und Tai jetzt 11 Jahre, ne? Mhm. Korrekt. Das ist schon erschreckend, weil natürlich auch eine Menge Zeit über den Jordan geht, die man mit anderen Menschen verbringen kann. Ich glaube, die richtig starke Belastung, die wir mal beide hatten, anno 2003, als das hier ein bisschen dramatischer ablief, die sind ja Gott sei Dank vorbei. Da haben wir mal gezählt, da waren das in der Saison oder Quatsch, in dem Jahr 35 Aufsichtsratssitzungen plus T-Shirt-Verkauf morgens um 6 am Sonntag auf dem Fischmarkt und so weiter und so fort. Das wünsche ich keinem und das möchte ich auch nicht wieder erleben. Wir haben jetzt unsere regelmäßigen Sitzungen, also einmal im Monat treffen wir uns auf jeden Fall. Und dann kommen natürlich mal Zusatzsitzungen wie Verhandlung des Jahresabschlusses als Beispiel, das, was wir jedes Jahr haben. Unter Umständen mal auch AG-Treffen mit Gremien, Gruppierungen, was auch immer. Das ist aber machbar, insbesondere, ich hatte es ja vorhin schon gesagt, wir sind 7 Leute und wir teilen uns das natürlich auf. Mhm. Jetzt habe ich den Anfang, deine erste Frage, du hast glaube ich 3, ich habe jetzt nur noch 2. Und Per, du hast noch was gefragt?
Nee, ich schreibe mir auch leider immer nicht auf, was ich frage. Ich glaube, das war schon der Zeitaufwand und ob es dir Spaß macht, das war schon am wichtigsten. Okay. Wir haben Tai auch schon gefragt, ob er nächstes Jahr weitermacht, weil Michael Burmeister muss dann aufhören, weil er nicht mehr wiedergewählt werden kann. Du dürftest ja nochmal. Und Tai, wir sagen auch nicht, was Tai gesagt hat.
Das habe ich mir schon gedacht. Das scheint ja hier der Standard zu sein, dass ich hier nicht erfahre, was Tai gesagt hat.
Wer zu spät kommt, schöne Spiegel.
Den bestraft das Leben. Spiegel, läuft das da so?
Ja, früher bei Traumhochzeit hat man immer die Ehepartner getrennt voneinander interviewt und dann gab es Punkte.
Das ist jetzt aber kein Hinweis an Tai und mich, oder?
Ich habe mich immer gefragt, wer sowas kommt. Jetzt
immer live kennen. Ich gucke im Fernsehen alles.
Können wir das mal notieren? Er guckt im Fernsehen alles. Weitermachen. Ich habe mir da jetzt noch weiter keine Gedanken gemacht. Das wird zur gegebenen Zeit passieren. Wir können in der Tat noch eine weitere Legislaturperiode hinlegen, müssen natürlich dafür kandidieren. Bei Michael ist es in der Tat so, der hat seine 4 durch und muss jetzt mindestens aussetzen eine Runde. Meines Wissens ist es im Aufsichtsrat so, dass alle anderen eigentlich weitermachen wollen, inklusive Tai und mir. Ich weiß nicht, Tai, hast du es so gesagt?
Ich habe auch noch hingewiesen, dass da eine Wahl dazwischen ist. Ne?
Stimmt, das ist nicht ganz unwesentlich.
Frage ist, ob man nochmal weitermachen will.
Völlig richtig. Also wenn die Formulierung lautet, werden wir antreten, ist meine Kenntnis von 7-6 antreten wollen zur Wahl.
Ich glaube, Tai hat gesagt, er überlegt sich das nochmal.
Weil Tai war die Grauzone ein bisschen größer, finde ich auch.
Also was mich ja nochmal interessieren würde, spannende Frage, wovon macht es denn abhängig? Also ihr sagt beide so, ja, gucken wir mal, das überlegen wir dann. Welche Faktoren spielen denn da rein? Also wovon ist es abhängig?
Ganz klar, es muss Spaß machen. Wenn es keinen Spaß macht, ist der Aufwand, und du hattest ja dem schon gefragt, glaube ich, zu groß. Nur als Pflichterfüllung, das hätte ich vielleicht vor 11 Jahren so gesehen, da hätte ich in gewisser Weise, da bin ich in die Pflicht genommen worden. Details plaudere ich jetzt nicht aus.
Aber werden die gerade spannend.
Ja, das glaube ich. Das muss heute nach 11 Jahren auch Spaß machen. Wenn das nicht der Fall wäre, dann müsste man sich das überlegen. Und ich glaube, ein Punkt ist auch, man muss sich auch Gedanken machen. Ich tue mich jetzt gerade schwer, ob ich das sagen soll, was ich jetzt sagen will.
Ja.
Ja, soll ich sagen? Ich glaube, Corny hat nicht ganz Unrecht, dass es auch mal einen Zeitpunkt geben muss, wo man einfach schlichtweg mal entscheidet, das müssen jetzt auch mal andere machen, jetzt ist auch mal irgendwie Schluss. Da ist sicherlich was dran. Jetzt kann man sich überlegen, wie das genau gemeint ist, was ich da sage, aber ich glaube, das sollte man auch mal ins Kalkül ziehen. Frischer Wind tut jedem Gremium im Verein auf die Dauer gut. Und von daher, nachdenken muss ich da auf jeden Fall, das ist kein Selbstgänger. Momentan schätze ich das so an, dass ich kandidieren werde.
Mhm. Da möchte ich auch gerne mal dann so einhaken. Also gibt es denn so ein soziales Netz an Zöglingen oder so? Also oder stünde jetzt, wenn
möchtest
jetzt
du dich bewerben oder?
Nee, das, also, genau das hatte ich jetzt. Ich wollte deswegen schon die Hand gar nicht heben, weil ich sofort verhaftet werde. Aber ist ja eine berechtigte Frage, also stünde dann der Aufsichtsrat vor dem Nichts oder gibt's dann, man muss ja die Leute wahrscheinlich auch so ein bisschen wegschanghaien, ne? Früher am Club an Tresen wurde dann einfach so morgens um 4, so, du machst mal Aufsichtsrat.
Das ist nicht die Geschichte, die ich erzählt hätte, das, um das nochmal klarzustellen. Nein, ich glaube, grundsätzlich ist es nicht Aufgabe des jetzigen Aufsichtsrats, wie hast du gesagt, Leute zu shanghaien oder sich um die Nachfolge zu kümmern. Das ist vielleicht in politischen Parteien so, dass sie jetzt nicht grundsätzlich so. Wenn ich jemand wüsste, vielleicht weiß ich ja auch jemand, dann würde ich den sicherlich ansprechen und bitten, eine Position, haben wir ja gesagt, der Michael kann nicht mehr kandidieren, wird ja auf jeden Fall vakant, dann würde ich denjenigen schon ansprechen und würde mich freuen, wenn wir jemanden finden würden, weil ich glaube auch nicht, dass es so ein Selbstgänger ist. Es ist jetzt nicht unbedingt der Job Aufsichtsrat einer, wo im Verein die Finger, also reihenweise hochgehen. Ich glaube schon, dass wir eine Menge Bewerber haben werden, das glaube ich nicht, aber wir brauchen ja auch Leute im Verein, die den kennen, die, ich sag mal, auch eine gewisse Qualität mitbringen, die in dem Verein weiterhilft. Kandidaten wird es genug geben, da bin ich mir ziemlich sicher.
Aber dann erzähl doch mal ganz kurz die Riesenvorteile, die man als Aufsichtsrat in diesem Verein hat. Wie viel 1.000 Euro kriegst du denn jede Woche?
Hat Spaß, hat er.
Oh, eine Arbeitskarte.
Nee, Teil, da weiß ich jetzt gar nicht, weil mir jetzt, fällt jetzt gar nichts ein.
Nächste Jahr hörst du das mit dem Spaß bei jeder Sitzung.
Das lassen wir es mal bestehen. Nee, also, wie hast du gesagt, Vorteile oder was hast du gesagt?
Ja, also Benefits heißt es.
Benefits.
Aufwandsentschädigung.
Ja, wir sind sexy, wir sind reich. Was noch? Nein, ganz ernsthaft, das muss sich auch jeder klar machen. Das ist wie mit dem Präsidium auch. In erster Linie kriegt man in diesem Verein auf die Mütze im Normal. Also egal, was man macht, einer findet sich, von dem man auf die Mütze bekommt. Bekannt ist ja, Aufwandsentschädigung kriegen wir nicht. Manchmal sind auch Leute nett zu uns, klar. Also mir fällt jetzt, ich bin ein bisschen sprachlos, ich weiß gar nicht,
ja, das was ich ja nur sagen
kann. Das ist gut. Das,
damit dir hier
hat nicht man die Bewerberzahl aber wieder ein bisschen runtergedreht, genau, glaube ich.
Es ist nicht wie bei einem DAX-Konzern, dass man mit Millionen überschüttet wird, ohne was zu tun, sondern man tut einfach nur die ganze Zeit was und hat halt wieder Spaß dran.
Es gibt noch nicht mal Sitzungsgeld. Aber
sprach der Ex-Politiker. Ja, ich meine, es ist lustig, dass ihr jetzt auch mit dem DAX-Konzern anfangt, weil wir auch ständig immer diskutieren, aber in einer richtigen Firma, also nicht beim Verein, beim FC St. Pauli, wobei wir uns natürlich schon auch mal vergleichen müssen, weil wir bewegen ja hier entsprechende Summen. Das kann man natürlich mit einem Aufsichtsrat in normalen Bereichen überhaupt nicht vergleichen.
Ne? Sebastian.
Du hast eben angesprochen, dass ein Bewerber für den Aufsichtsrat möglichst auch Qualifikationen mitbringen sollte. Was sind denn das im Optimalfall für Qualifikationen?
Ich glaube, es macht Sinn, wenn man im Aufsichtsrat, ich spreche jetzt nicht von einem Bewerber, sondern das gesamte Gremium hat natürlich extreme Vorteile, wenn auch ein paar Spezialisten dabei sind. Also einen Juristen zu haben, ist nicht so verkehrt, der mal so ein spontanes Statement abgeben kann, damit man Sachen einordnen kann. Steuerberater, glaube ich, macht auch immer Sinn. Man braucht aber auch Leute, die vielleicht nicht so aus dem Wirtschaftsbereich kommen, die vielleicht auch eher näher am Verein dran sind und auch vor allen Dingen Leute, die Sozialkompetenz mitbringen, den Aufsichtsrat zusammenhalten, die mit anderen Menschen, auch wenn sie anderer Meinung sind, sich auseinandersetzen können, reden können, vermitteln können, moderieren. Also es sind nicht nur diese harten Fakten, die harten Skills, Berufsausbildung entscheidend, sondern ich glaube, man muss, wenn man Aufsichtsrat mal als Team versteht, auch eine gute Mischung haben, die viele Facetten zusammen abdeckt. Und das ist definitiv so. Unser Aufsichtsrat ist sehr heterogen, sehr gemixt und das tut ihm, glaube ich, gut.
Das ist ja ein Kontrollgremium. Also ihr habt ja im Wesentlichen die Aufgabe, das Präsidium zu kontrollieren. Du hast sie vorhin vorgelesen, die Aufgaben. Mhm. Und das heißt, man muss so einem Präsidenten eben auch seine Meinung sagen können und irgendwie da irgendwie keinen Schiss haben, irgendwie auf die Füße zu treten. Also, ne? Großes Selbstbewusstsein gehört dazu.
Das ist ja in allen Bereichen so. Du musst ja irgendwie zu dem, was zu deiner Meinung irgendwie stehen können. Ich glaube aber, es ist nicht nur die Meinung sagen können. Das können viele. Man muss sie aber auch so rüberbringen, dass der andere die Meinung aufnimmt. Und wenn man da nicht respektvoll miteinander umgeht, dann kann man ja viel erzählen, aber dann wird da kein Effekt beim Gegenüber entstehen, wenn es um Kritik geht. Loben, es geht immer, das ist easy. Also loben selbst vielleicht nicht, aber das kommt dann an, das meine ich, ne? Mhm.
Ja, und du brauchst natürlich eine Persönlichkeit, jedenfalls wenn sie unserer Linie folgen, nach der Möglichkeit, möglichst nicht Auseinandersetzungen in der Öffentlichkeit zu führen, irgendwie Streitereien mit dem Präsidium durch die Zeitung oder sowas, die in der Lage sind, Konflikte so zu führen, dass das eben nicht passiert und die das auch für wichtig halten. Das ist ja im Prinzip ein Zielkonflikt. Wenn du irgendwo ein Wahlamt haben willst, willst du gewählt werden, dann musst du deinen Wählern nicht verständlich machen, musst du sagen, was du machst, musst du blinken, musst du zeigen, was du machst, und gerade wir haben ja darauf bewusst verzichtet in den letzten 11 Jahren. Aus einem Konflikt, der aber nicht aus Wahlgründen stand, sondern weil man sich halt gezockt hat mit Corny. Da gehört natürlich auch eine Einsicht, ich mache das jetzt, habe dafür bestimmte Nachteile. Ich habe es dann bei Wahlen schwieriger, weil gar keiner weiß, was ich mache, außer dass irgendeiner von uns diesen Bericht hält. Und wer diese Einstellung nicht hat oder wer dringend auf den Medienzugang angewiesen ist, da sehe ich zum Beispiel eher das Problem beim HSV, ne? dass jemand, wenn er sagt, ich kann als Beispiel, ich denke mal, ich wäre jetzt leitender Angestellter da und wüsste, ich könnte die Zusammensetzung meines Arbeitgebers dadurch bestimmen. Und dazu muss ich, indem ich, sagen wir mal, die Massen mobilisiere, indem ich mich bei den Medien halte, dann ist eben mal die 1.000-Euro-Uhr zum Jubiläum für den Journalisten drin. Da ist dann eben mal die Geschichte mit, dass da was durchsickert oder sowas. Denn die Informanten werden ja immer protegiert dann auch. Ist man relativ sicher, dass man nicht der gleich der Nächste ist, der da geräuscht wird. Das sind alles natürlich Verlockungen. Und da muss man eine gewisse charakterliche Festigkeit haben und eine vereinigende Verordnung haben, sagen, der Verein ist mir da vollkommen wichtig. Wenn das bedeutet, nach dem Motto, weil keiner weiß, was ich gemacht habe, werde ich halt nicht gewählt, dann muss man halt damit leben. Ne? Wer das nicht will, sondern quasi diese normale, wie es ja bei Politikern so ist, das haben wir ja nun sehr oft erlebt in diesem Verein in den 90ern, führt zu unerfreulichen Konsequenzen.
Du hattest ganz am Anfang, Teil, schon mal gesagt, dass viele der Probleme im Verein ja auch gar nicht nach außen dringen. Ich denke, da sind wir uns auch alle einig, dass das eine super Sache ist, und Negativbeispiele bei anderen Vereinen gibt es genug. Trotzdem die Frage jetzt gerade an dich, Christoph, weil du ja Vorsitzender bist. Kriegst du denn Medienanfragen? Kommen da die Reporter hin und fragen dich zu aktuellen Dingen im Verein, oder wissen sie inzwischen, da kommt von euch eh nichts, weil das halt Uso bei euch im Gremium ist?
Uso?
Usos.
Einfach zum Griechen gehen.
Also das ist, hast du eigentlich ganz gut schon beschrieben. Das ist in der Tat so, wenn ich das jetzt über die Jahre verfolge, am Anfang, wir haben ja ganz unterschiedliche Zusammensetzungen auch gehabt vom Aufsichtsrat. Am Anfang war es so, dass die ihre Quellen hatten im Aufsichtsrat. Da wurde ich schon mal nicht gefragt. Tai eher auch nicht. Da gab es halt andere Quellen, die da angezapft wurden. Da gibt es sehr lustige Anekdoten, die kommen ja in unser Buch, hatten wir gesagt. Ne?
Genau, Butsche jetzt nicht.
Genau, die Butsche jetzt nicht. ja, was soll ich denn machen? Großartig. Was soll ich denn machen? Du sollst doch nicht mit der Presse reden. Ja, was soll ich denn machen? Die haben mich ja angerufen. Ja. Das war schon die Anekdote. Jetzt haben wir eine Seite verschenkt. Schon. Ja, gut. dann ist es natürlich so, in den jetzt Jahren, wo ich Vorsitzender war, hat man natürlich Anfragen gehabt, aber die sind deutlich weniger geworden, weil sie meistens gemerkt haben, dass sie da von mir nichts, jedenfalls nicht ohne offizielles Interview irgendwie erfahren. Und wir haben ja auch einen Wandel in der Landschaft hier, was unsere Berichterstatter betrifft, gehabt. Da gibt's ja auch ganz unterschiedliche Charaktere, die nur hinter Sensationen hinterherjagen und diejenigen, die ein bisschen mehr Informationen ihrem Blatt beilegen. Und von daher ist momentan da auch relative Ruhe. Da gab es schon andere Oktober und November vor JHVs, wo mehr Anfragen kamen und wo mehr los war. Das ist natürlich immer eine Frage, wie die Stimmungslage auch im Verein ist, ob die was suchen oder so. Die wissen aber, glaube ich, auch, sie können mich gerne was fragen, wenn es um sachliche Themen geht, aber in der Regel ist das nicht so interessant.
Okay, nehmen wir mal so hin. Ist ja auch bei einer Verein durchaus anders. Okay, wir haben noch einen Antrag, der jetzt dann tatsächlich auch eingereicht wurde an den Verein, und zwar für die JHV. Ich fasse den mal kurz zusammen oder lese zumindest das Wichtigste vor. Es geht nämlich darum, dass man vom Verein möchte, dass bei der Planung und ab Beginn der Nutzung der neuen Nordtribüne der aktuell bestehende Raum des Fanladens samt des Kuchenverkaufs der C-Jugend durch Gewährung einer Fläche von mindestens 6 Metern Tresen und einem daran anknüpfenden Raum von mindestens 3 Metern Tiefe bei einer bestimmten Raumhöhe erhalten bleibt. Irgendwelche Dinge, die euch, jetzt gucke ich mal alle an, einfallen, die dagegen sprechen? Ich gucke danach dann nochmal explizit den Aufsichtsrat an. Also ich glaube, der Antrag ist erst heute eingereicht worden, steht aber bereits auf der Homepage. Tobi?
Wer außer mir ist regelmäßiger Nordgeher?
Ne, gegen gerade.
Sind alle gegen gerade Leute, ne? Oder? Also ich bin halt regelmäßig auf der Nord, ich habe da meine Saisonkarten, und wenn ich dann irgendwann meine Dauerkarte kaufen kann, werde ich sie auch da wahrscheinlich dann kaufen. Ich bin da gerne. Einerseits, weil die Nähe zu den Gästefans da ist, und das ist ja manchmal auch nett, ohne irgendwas jetzt vorgreifen zu wollen. Aber ja, zum Beispiel letztes Jahr gegen Sandhausen, da saß ich ziemlich dicht an den Gästefans dran. Das war halt super entspannt und total schön. Da waren einfach ein paar Leute, 300 Leute aus Sandhausen angereist oder so, und die haben sich ein schönes Wochenende in Hamburg gemacht und gefeiert und auch nette Lieder gesungen, so. Auf St. Pauli kann man mal verlieren, haben sie gesungen. Und das war irgendwie alles so, ja, das ist gut. Und weiterer Grund für die Nord ist, es ist die letzte Alttribüne. Das ist, wenn man da irgendwie nach einer guten Aktion mit den Füßen trampelt, dann wird das laut. Das ist irgendwie auf den neuen Tribünen nicht mehr so. Das ist schade, da rappelt alles. Es ist halt noch so ein bisschen ranzig, bisschen schrottig, das macht es sehr sympathisch. Und ein großer Sympathiefaktor für die Nord kommt eben auch durch so Sachen wie, hier ist ein Kuchenverkauf von der C-Jugend und so. Das ist einfach schön, das ist eine Sache, die gehört dahin. Und ich würde mich total freuen, wenn das bestehen bleibt.
Nutzt du denn den Fanladen-Container als solchen?
Nö, eigentlich nicht. Ich kaufe halt ab und zu Kuchen, aber Fanladen-Container benutze ich nicht.
Okay. Ich weiß nicht, Catering wird wahrscheinlich ähnlich geplant wie momentan auf den anderen Tribünen auch, mit irgendwelchen Mundlöchern, oder ist es soweit in den Planungen?
Ich kann dazu nichts sagen, weil ich die Pläne bisher so im Detail nicht gesehen habe. Ich glaube, das ist am Ende, glaube ich, nachvollziehbar der Wunsch. Da besteht kein Zweifel, wenn da Möglichkeiten bestehen. Weiß ich nicht, was dagegen sprechen soll, aber ich kenne, wie gesagt, die Detailaufteilung nicht. Wenn es Prioritäten gibt, die wichtiger wären, als das, müsste man halt drüber sprechen, aber da müssen wir sicherlich nochmal drüber unterhalten.
Ja, kann ich aber im Detail nicht sagen. Es gibt einen ziemlichen Rand darauf, weil es die letzte Tribüne ist und viele glauben, dass sie zu kurz kommen. Jetzt ungeschadet davon, dass natürlich die Fanladens Arbeit eine Arbeit ist, die unbedingt unterstützt werden muss und eigentlich mehr gestärkt werden muss, als geschwächt werden muss, dass die Unterstützung weggenommen wird. Aber ich habe es vorhin schon gesagt, ich weiß nicht, ob da schon das Mikro an war. Ich höre mir nächste Woche an, was die Vertreter der Stadion AG und bei der AG zu erzählen haben, nach dem Motto, wie es denn möglich sein soll, trotzdem diese verengten Verhältnisse. Denn zum Beispiel auch die Sportrahmenabteilung, also Fußballabteilung, hat ja auch sehr viel weniger Quadratmeter gekriegt, als sie eigentlich für ihr Geld gehofft hatte, das sie selbst gesammelt hatten. Und auf der anderen Seite treffen wir uns ja auch nächste Woche nochmal mit dem Präsidium, dann hören wir, dann hoffen wir jedenfalls irgendwelche nachvollziehbaren Begründe, warum es denn nicht gehen soll, und danach werden wir uns eine Meinung bilden und ansonsten entscheidet ja die JHV, dann wissen wir, ob wir was zu tun haben oder nicht.
Okay. Ich kann immer so toll zusammenfassen, deswegen brauchen wir auch im Aufsichtsrat.
Okay. Wieder bei den Qualifikationen werden.
Ja, das kann nicht jeder.
Auf jeden Fall, klar.
Ja, wir haben ja auch so ein paar Kandidaten, die heute nicht da sind. Die können nicht gut zusammenfassen.
Aber die können gut reden.
Ja.
Ja. Schönen Gruß an Christoph. Christoph Nagel. Gut, dann haben wir, glaube ich, den Part Aufsichtsrat und JHV so im Groben erstmal abgehakt. Kommen wir mal zu dem, was viele ja immer von uns fordern, nämlich über Fußball zu reden.
Was?
Ja, ich bin da auch nicht für, aber gut.
Wir haben manchmal wird Fußball auch überbewertet, glaube ich.
Ja, wir haben auch viel spannendere Themen noch gleich. Wilko, du warst beim SV Sandhausen-Spiel und hast es aus einem ganz bestimmten Grund zu einem etwas besonderen Erlebnis machen lassen.
Genau, ich war ja noch malat so ein bisschen, durfte aber raus und war dann auf den Rollplätzen, Haupttribüne, erste Reihe saß ich, sanft gebettet, also tatsächlich so Polsterstuhl und so, das war total toll.
Also Wilko hatte sich die Hüfte gebrochen.
Ja, genau, und war dann noch auf Krücken unterwegs. Und
hast du da auch noch die geilen Drogen aus dem Krankenhaus?
Nee, nee, ich bin dann tatsächlich, wollte mal gucken, wie weit ich dann gehen kann und so, und bin dann ohne Drogen los, hab dann auf das gute alte Bier zurückgegriffen als Betäubungsmittel. Und das war auch dann heftig. Das war ich ja 6 Wochen nicht gewohnt, muss ich auch sagen. Da könnte ich früher mehr auf. Egal. Erste Reihe, Haupttribüne, hervorragend, muss ich sagen. Kreisliga-Niveau. Man kann das spielführende Personal, das Schiedsrichterpersonal, direkte Mang mit Feedback beglücken. Ohne dass sie da haben die sich sehr gefreut.
Das hast du natürlich wertschätzend gemacht.
Natürlich, auch konstruktiv. Ja, also ich versuche ja da auch die Qualität auf dem Platz zu verbessern. Da tut man ja, was man kann, ist ja klar. Das war auf jeden Fall ein Riesenerlebnis. Ansonsten war da nicht viel los überhaupt. Da ich saß alleine in Reihe 1. Hinter mir waren irgendwelche Leute, die noch nie beim Fußball waren. Hauptsächlich so Touristen aus anderen Ländern. Was ich aber unbedingt hier sagen wollte, ist, dass die dortige Betreuung, ich weiß gar nicht, ob es politisch korrekt ist, aber es steht auf der Jacke, steht Behindertenbetreuung. Dieser Mensch, der ist so grandios, den muss ich unbedingt mal für einen Übersteiger interviewen. Ich habe selten erlebt, der hat ist da so durchgegangen, hat jedem die Hand geschüttelt, kannte jeden, hat mich gefragt, ob er mir irgendwie helfen kann, weil ich habe an den Fingernägeln gekaut und so mit den Knien gewippt und so, weil ich total nervös war. Dachte ja auch gleich, ich hätte irgendwas Schlimmes oder so. Das war ein ganz toller Mensch, der da offen auf jeden zugeht, jeden kennt. Das war für mich ein Riesenerlebnis, dass es dann auch solche warmen Seelen dann da noch im Verein gibt, die das da so, die managen so die ganze Haupttribüne, erste Reihe, hat der fest im Griff so. War das super.
War auch ein Vereinsangestellter oder?
Mhm. Okay. Genau. Und ansonsten da überhaupt das von der Seite dann aus mal zu sehen, ganz toll. Ich versuche dann jetzt nochmal irgendwann im Laufe der Jahre mich nochmal Haupttribüne ganz oben irgendwo einzuzecken, damit ich dann von der Haupttribüne aus alles auch mal gesehen habe. Ansonsten habe ich schon überall gestanden, glaube ich. Spielerisch, ja, irgendwie dachte ich, das war ein gutes Spiel, kann aber nicht erklären, warum. Das war mir so, ja.
Ich fand's aber auch nicht so schlecht, wie hinterher alle getan haben. Für 0-0 war das echt okay.
Ja, und das da, also vorher hat man ja gewartet. Sandhausen kannte man ja, dass so ein bisschen defensiv dann da losgeht. Das war ja, das hatten sie auch im Forum dann alle begriffen, dass man gegen St. Pauli defensiv spielt. Und wenn das Forum das akzeptiert, dann ist das auch allgemeine Lehrmeinung, möchte ich mal behaupten. Ich glaube einfach, durch die Dynamik, die Nähe des Spielfeldes, fand ich das Spiel besser, als wenn ich 30 Meter weiter in der Gegengerade gestanden hätte und mit den anderen gemeckert hätte. Ich war da ganz alleine mit meiner Expertise in Reihe 1 und war der Meinung, das war ein gutes Spiel.
Aber das erstaunt mich, das muss die Nachwirkung der Drohung gewesen sein. Ja. Normalerweise, ich sitze ja seit ein paar Jahren, seit dieser Haupttribüne fest, in der Mitte der Haupttribüne, weil wir da unsere Plätze haben. Und da hat man eher einen schonungslosen Blick auf das, was auf dem Rasen passiert. Das ist dann oft desillusionierend. In der Gegengerade, wo man nicht immer alles mitkriegt, war es oft entspannter.
Ja gut, das kann sein. Das
wobei man natürlich sagen muss, durch die neue Gegend gerade bekommst du jetzt auch alles mit. Du hast immer freie Sicht, da springt ja keiner mehr bei Situationen in der Ecke oder so vor dich. Ich finde, es ist trotzdem völlig unterschiedliche Perspektive auf so ein Spiel. Ich merke auch immer, wenn ich in der Gegend gerade bin, wo ich eigentlich lieber bin, dass man da eigentlich eher so ein bisschen dazu neigt, es etwas positiver zu sehen, wenn man das Ganze drumherum auch wahrnimmt. Ich finde auch, wie Teil sagt, in der Haupttribüne ist es eigentlich immer eher, da fehlt das drumherum. Das ist dann so ein bisschen, ja, wenn es schlecht läuft, eher krass schlecht, würde ich sagen.
Hat das drumherum da auch einen negativen Einfluss? Es gibt ja immer dieses Klischee, dass auf der Haupt alle meckern, wenn es dann nicht ganz so gut läuft.
Ja, ich glaube, das Niveau des Meckerns ist überall gleich verteilt, würde ich mal sagen. Also ich denke mal, auf der Haupttribüne hast du häufig Leute dazwischen, die mal zum Spiel kommen, weil sie eingeladen sind oder was auch immer. Also das ist sicherlich eine andere Auseinandersetzung, weil gemeckert wird, glaube ich, überall im Stadion. Das ist aber wie im Aufsichtsrat, das macht man mehr nach innen. Und es wird nicht so nach außen getragen. Ne?
Ich muss auf jeden Fall noch das Einlaufkind-Orakel auflösen aus der letzten Sendung. Mein Sohn war jetzt ja zum vierten Mal in seinem Leben Einlaufkind, zum dritten Mal bei St. Pauli und hatte bisher dreimal das siegreiche Händchen, war also mal bei der Mannschaft, die gewonnen hat. Das war bei uns bisher leider zweimal die Gastmannschaft, nämlich Aue und Hertha. Und jetzt war der, haben wir ihn...
Entschuldigung, darf ich dich kurz unterbrechen? Ja. Darf ich auch Fragen stellen?
Weil natürlich.
Du bist der Moderator. Welche anderen Spieler ist er denn Einlaufkind gewesen? Das würde mich jetzt mal interessieren.
Er spielt ja in der G-Jugend und vorher halt bei den Bambinis des SV Hennstedt Ulzburg. Ne? Support your local team. Und da war er an der Hand eines SV Hennstedt Ulzburg Spielers gegen den damaligen Tabellenführer der Verbandsoberliga sonst was Schleswig-Holstein Gedöns, dessen Vereinsnamen ich auch schon vergessen habe. Auf jeden Fall waren die Tabellenführer und Hennstedt Ulzburg hat trotzdem 8-2 gewonnen.
8-2.
Also von daher war schon gute Glücksbringer durchaus berechtigt und die Heimniederlage gegen Aue lag wahrscheinlich auch wirklich nur daran, dass er eben bei dem Aue-Spieler in der Hand war. Gegen Hertha, gut, bei Marcel Njeng an der Hand, das war dann ja, ein bisschen unglücklich gelaufen. Und bis dahin war unser Wissensstand der, dass man eben die ersten 11 Kinder, die fertig umgezogen sind, kommen bei St. Pauli an die Hand und die anderen 11 dann bei dem Gast. Das war zumindest das, was er uns immer gesagt hat. Deswegen haben wir ihn versucht zu drillen. Wir haben also dreiwöchiges Umzieh-Trainingslager gemacht.
Die Klamotten am Körper festgenäht.
Genau. Nein, die kriegst du erst da, das ist ja das Problem. Ach so, okay. Und dann waren meine Augen auch wirklich hell erleuchtet, als ich sah, super, er hat's geschafft, Marcel Halstenberg. Ich habe dann auch spontan noch 100 Euro bei Bet and Win, nein. Und ja, das hat dann leider nicht geklappt. Also es ist trotzdem 0-0 ausgegangen. Wir sind auch untröstlich. Und es ist aber weiterhin so, dass er ungeschlagen ist immerhin an Händen. Also
das da eine besondere Beziehung zu Marcel aufgebaut?
Christopher Nöte, nein. Sebastian Schachten? Nein, wer hat denn da? Wer
war
Schachten
war doch verletzt.
Schindler. Kevin Schindler hat zu ihm gesagt, Mensch, du hast ja fast dieselben Schuhe wie ich. Das haben wir dann im Nachhinein versucht zu rekonstruieren. Kann eigentlich nicht sein, weil andere Farbe, anderer Hersteller, anderes Muster. Aber ich glaube da, also mein Sohn ist 5, vielleicht ist das mit der Wahrnehmung da auch noch schwierig.
Hätte sein können, weil meine Tochter, die hat das auch mal gemacht. Die ist mit Dennis Taube reingelaufen und ich muss sagen, der Dennis ist, glaube ich, ein ganz schönes Schlitsch. Oh, jedenfalls hat sie berichtet, dass er hervorragend die Schulter massiert, wenn man vor ihm steht. Also ich kann den Damen nur empfehlen, mit Dennis Daube, wenn er dann wieder spielen kann, einzulaufen, muss eine sensationelle Wirkung haben.
Er hat aber auf jeden Fall gesagt, dass sowohl Marcel Halstenberg, vor ihm stand Sören Gonter, der hat das mir nicht schon gesagt, dass die alle total nett waren. Das hat mich schon mal begeistert. Und ich muss dann halt auch mit dem Mythos aufräumen. Also es ist scheinbar doch nicht entscheidend, wie schnell man sich umzieht, sondern zumindest bei dem Spiel wurde dann halt einfach gesagt, du, St. Pauli, du, die anderen. Also das, weil er war natürlich wie sonst auch immer der Letzte, der sich umgezogen hatte. Also das hat das mehrwöchige Trainingslager leider nicht geholfen.
Aber vielleicht könnt ihr das ja irgendwo anders in eurem Alltag unterbringen, dass er sich schneller umziehen kann. Das hat ja auch so Vorteile.
Ja, morgens um 6 beim Aufstehen, wenn man in den Kindergarten muss zum Beispiel. Genau. Schauen wir mal. Ja, ich weiß nicht, zu dem Spiel muss man, glaube ich, sonst nichts sagen. Ich habe kurze Zeit später noch mit dem Stefan von Sandhausen, den wir in der letzten Sendung auch zu Gast hatten, gesprochen. Der hat sich halt gefreut. Punkt war für ihn völlig okay. Und ich denke, wir hätten eine der vielen Chancen reinmachen müssen. Ich fand das Spiel im Stadion furchtbar schlecht. Hab dann aber nochmal die Highlights gesehen und gedacht, ja doch, da waren schon so 6-10, wo man hätte das Tor machen können bis müssen. Und wenn Sebastian Meyer in der zweiten Minute das Ding rein statt rüber grätscht, ohne ihm da einen Vorwurf zu machen, dann läuft das Spiel ganz anders. Und dann haust du die auch 3-0 weg. Ja, aber klar, war halt nicht.
Natürlich gab es Chancen, aber so richtig zwingend waren sie eben nicht, sonst wären sie auch drin gewesen. Ja, und
ich höre hier das Phrasenschwein klingeln.
Steht keins auf dem Tisch. Ich saß auf der Gegengerade. Kumpels von Freunde von uns haben da Dauerkarten, und zwar 3, auch für den Sohnemann. Und da können wir dann immer mit der ganzen Familie hin. Unsere jüngste Tochter ist erst 5, die braucht noch keine eigene Karte. Dann können wir da halt alle Platz nehmen, die konnten halt nicht hin. Und ich habe halt meine Karten für die Nord an einen Arbeitskollegen weitergegeben. Der hat mich hinterher ausgeschimpft, warum ich ihn da in das Stadion locke. Es war absolut unansehnlicher, schlechter Fußball. Also wirklich tragisch, wie da gespielt worden ist. Von beiden Seiten übrigens. Und es war jetzt kein schönes Stadionerlebnis, absolut nicht.
Ja, Bayern gegen Dortmund ist mehr los, aber das weiß man dann vorher.
Naja, sicher. Aber es gab auch schon deutlich bessere Spiele von St. Pauli.
Ja, das muss sein. Ja, ich denke, wir haken Sandhausen damit ab, oder möchte noch jemand was ergänzen? Sollten wir dringend tun, okay. Ja, das nächste Spiel habe ich mir auf die Fahne geschrieben, das war dann das Spiel in Kaiserslautern. Christoph, warst du auch nicht da?
Okay, weil wir wissen zwar nur unser Dauerauswärtsfahrer aus dem Aufsichtsrat da.
Der Herr Hasenbein?
Korrekt.
Okay. Ich habe mir eine schöne ICE-Tour gegönnt, wir hatten eine sehr nette Gruppe, Wilko musste leider kurzfristig passen. Ansonsten war es ein ganz toller Tag. Wir haben super viel Spaß gehabt. Wir haben besagten Stefan aus Sandhausen in Mannheim dann noch uns abholen lassen, weil die Bahn es geschafft hat, bei einem in Altona zu bereitzustellenden Zug schon mal eine halbe Stunde bis zum Hauptbahnhof an Verspätung aufzusammeln. Morgens um 6. Immer wieder faszinierend.
Vielleicht haben die den geschoben.
Den Zug. Ja, dann wäre, ja, egal. Und es war eigentlich wie immer, es hat halt nur der Fußball gestört bei Auswärtsfahrten. Also ich feiere ja total gerne auswärts und auch sehr regelmäßig, aber die Spiele könnten halt meistens am besten ausfallen. Also eine der schönsten Auswärtsfahrten war tatsächlich damals die nach Dortmund, wo das Spiel dann kurzfristig abgesagt wurde. Wir hatten auf Hin- und Rückfahrt so viel Spaß und es wurde zwischendurch nichts versaut. Das war schon ganz cool.
Vielleicht ich meine, dann leider anders. Einfach so in Zug setzen und mal rumfahren, um so ein bisschen den Kopf frei zu kriegen.
Ja, fehlt aber das Miteinander. Aber mit größeren Gruppen ist das bestimmt.
Macht einen schon ein bisschen traurig, was man hier so hört.
Ne? Ja, wirklich.
Das bittere Leben ist so. Naja, das Spiel, ja, ich fasse kurz zusammen. Einwurf, Kopfballverlängerung, Tor. Ausgleich, Einwurf, Kopfballverlängerung, Tor, Tor, Tor. Reicht. Also, es war furchtbar. Ich habe gedacht, es war noch nie so leicht, in Kaiserslautern was zu holen. Also, wir haben die in der ersten Halbzeit wirklich nach dem Ausgleich im Sack gehabt. Und dann machen die genau denselben Scheiß wie in der ersten Halbzeit nochmal, diese Einwurfverlängerung. Von ausgerechnet auch noch dem Herrn Idrissou, der ja seines Zeichens sowieso ein Obersympath ist. Ich war fassungslos. Also das hat mich wirklich tief getroffen. Ich war ein bisschen von dem schönen Tag da ein bisschen deprimiert.
Ich habe es im Fernsehen nicht mal zu Ende geguckt. Das war, glaube ich, das erste Mal seit Menschengedenken, dass ich 90 Minuten nicht durchgehalten habe. Also wenn es mein Fernseher gewesen wäre, hätte ich bestimmt was reingeworfen.
Wie lang reicht dein Menschengedenken-Gedächtnis?
5. August 81.
Okay.
Also was mich im Nachhinein dann auch noch
furchtbar... Interview mit dem Fernseher?
Was mich furchtbar geärgert hat tatsächlich ist, ich komme nochmal auf Herrn Idrissou zurück, der tatsächlich dann ja den ganzen Tag über diesen Trash-Talk mit Sören Gonta gemacht hat. Ich weiß, wir haben Leute, die machen das auch gut. Also insbesondere Thomas Meckle war da ganz hervorragend drin. Und ich glaube auch schon, dass es dazu beiträgt, dass man Fehler beim Gegner provoziert dadurch. Oder mal eine Unbeherrschtheit oder sowas. Oder eine unbedachte Aktion. Was ich aber wirklich zutiefst widerlich fand. Also ganz, ganz scheiße. Sören Gonta hat dann dieses Eigentor gemacht, wo er auch nicht wirklich was für kann, weil der Ball halt von außen kommt, Schauner irgendwie mit der Hand noch dran ist, dadurch einen Meter vor Gonta den Ball abfälscht und dann prallt er halt von Oberkörper oder Knie ins Tor. Und danach läuft Idrissou hin und textet ihn nach diesem Eigentor auch noch voll. Ich glaube, wenn Gonta ihm da eins in die Fresse gehauen hätte, wäre ich persönlich zum DFB gefahren, um dafür zu sorgen, dass er freigesprochen wird. Also, boah, hat mich das geärgert. Ich habe daraufhin auch erstmal die ganzen Idrissou-Spiel Champions League auf PS3 YouTube-Videos nochmal angeguckt. Das hat mich da ein bisschen gefrustet. Ja, möchte noch jemand was ergänzen oder reicht zu diesem furchtbaren Spiel?
Ich war den ganzen Tag im Teilchenbeschleuniger. hab das erst hinterher mitbekommen.
Das sind ja auch mal Sätze, die hört man nicht Teilchen so offen. Ich war den ganzen Tag im Teil. Ach ja,
ja, da war, wir hoffen, dass er nicht drin war, sondern davor vom nee. Pult gestanden hat oder was. Musstest du schrauben?
Nee. Ich arbeite da nicht. Ich habe das DESI besucht im Rahmen vom Science Tweetup. Das war so eine Aktion von, wurden so 20 Twitterer eingeladen, die dann den Teilchenbeschleuniger berühren durften.
Also so, oh. Du durftest ihn berühren.
Ja, Nacht des Wissens, dachte auf einer Tür im DESI und okay. Coole Aktion. Aber ich war den ganzen Tag da in diesen Räumen.
Bei den Nerds. Keine SMS, nix. Genau.
Ich konnte also wir haben getwittert wie die Blöden, aber ich hatte halt keine Chance zwischendurch mal irgendwie auf Kicker oder auf AM-Radio zu hören oder so. Kam erst hinterher dran. Ich habe zwischendurch einmal, das stimmt, den Ausgleich, den habe ich per SMS bekommen von einem Arbeitskollegen, aber dann hat er mir lieber nichts mehr geschrieben.
da trifft der Kalla schon mal und dann passiert nichts. Ja. Ah, die eine Szene, wo Kalla den Ausgleich eigentlich schießen muss und dann umgetreten wird, ja. Zwingender Elfer, wäre das 3-2 gewesen, aber muss halt auch sagen, er hätte auch vorher schon mal abschließen können.
Ach, Kaiserslautern ist einfach Kacke.
Genau.
Da gibt's das ist einfach ein schönes Schlusswort.
Verdammte Region.
Ja, belassen wir es dabei. Ja. Es folgte dann der, wir überspringen jetzt mal die Frontzeck-Entlassung, da kommen wir dann nachher nochmal als eigenes Thema drauf. Das schöne Heimspiel gegen Cottbus. Wir belassen es mal erstmal beim Sportlichen. Zu dem anderen kommen wir dann auch noch. Sebastian.
Genau, ich habe mir am Montagmittag irgendwie den Fuß verknackst und deswegen war ich nicht im Stadion, sondern durfte mir das Ganze auf Sky angucken und fand es sportlich gar nicht so gut, muss ich sagen. Es war ein 3-0, ja.
Was ist denn hier heute los? Ihr müsst mal ein bisschen wenigstens Zweckoptimismus.
Ja, ich fand's auch nicht
nur
schlecht.
Nur weil der Aufsichtsrat da ist, muss man jetzt hier nicht.
Der kann doch nichts, sondern die jetzt auch die Tore schießen. Also,
du musst halt aber mal den Kommentatorton wegdrehen und dir deine eigene Meinung bilden.
Den hatte ich
einfacher.
Den hatte ich weg, Stadion.
Der fand ja auch die erste Halbzeit richtig scheiße und danach ging's dann nach dem Motto, zweite Halbzeit war alles gut.
Ja, das war immer so. In dem Moment, wo Tore fallen, ist ja, die Mannschaft auch besser gewesen bis dahin. Genau. Das ist, glaube ich, nicht ein St. Pauli-spezifisches Problem. Das ist generell
Moderatorenproblem.
Oh, ich darf das ja vielleicht nicht, aber ich tue es jetzt einfach mal.
Naja, nee, kann ich auch nachvollziehen. Ich fand die erste Viertelstunde so lala. Es war sehr viel Abtasten und was ich diese Saison bisher so gesehen hatte, hatte ich immer den Eindruck, meistens war am Anfang ein bisschen was los bei uns. Das war gefühlt zumindest gegen Cottbus nicht so. Es wurde dann besser. Und ich fand die zweite Halbzeit auch wirklich okay. Jetzt auch nicht nur, aber auch wegen der Tore, klar. Ich glaube, ich sage das auch so negativ, weil ich den Eindruck habe, dass einige sagen so, oh, Trainerwechsel, jetzt ist alles toll und super, sie gewinnen 3-0. Das ist ja nur, weil wir jetzt einen anderen Trainer haben. Wo ich mich dann doch frage, wie viel da der andere Trainer gemacht hat und wie viel einfach auch ein bisschen Glück war, dass die Tore halt diesmal reingingen, die in Kaiserslautern oder gegen Sandhausen nicht reingingen. Ich fand die Änderungen, die man sehen konnte, jetzt nicht so gravierend. Ich hatte den Eindruck, dass Schachten zurück ist, bringt einiges, weil er vielleicht auch so ein bisschen dieser Winner-Typ ist, den einige vermisst haben, den ja Boll zwischendurch auch verkörpert haben soll. Das hat mir auch gut gefallen, was er da gemacht hat. Und 3-0 ist am Ende ja ein gutes Argument für ein schönes Spiel, aber ich fand es fußballerisch jetzt teilweise noch nicht so überragend, wie es einige gemacht haben. Punkt.
Ich fand, wir haben nach der Halbzeit um den Ausgleich gebettelt. Also ich habe
die ersten 10 Minuten
minütlich darauf gewartet, dass der jetzt fällt. Da war dann ja auch der Kopfball an den Pfosten und das Ding, wo Schatkowski auf die Linie klärt, wobei ich da glaube, der wäre vorbeigegangen, aber gut, egal. Also das war sicherlich so, dass wir uns da über einen Ausgleich nicht hätten beschweren können und dann weiß ich nicht, wie das Spiel dann ausgeht. Dann wird es wahrscheinlich eine enge Kiste und so haben wir halt die zwei Konter dann noch vollstreckt. Das war natürlich gut. Wobei ich auch ein Spiel, wo Bartels, Schachten und Thoran treffen, werden wir wahrscheinlich nie nochmal erleben.
Nee, da hätte man echt mal drauf wenden sollen.
Ich glaube, das Spiel wird deswegen gehypt, weil man eine Erwartung hatte nach der Worte, wir spielen gegen 18 mit neuem Trainer und das verlieren wir. Weil wir immer solche Sachen verlieren. Das genauso stimmt, wie wir mit 10 Mann nicht gewinnen und solche Sachen.
Ne? Naja.
Und wenn die Erwartungshaltung dann so positiv enttäuscht wird, dann gibt es dann eher den Hype.
Ich weiß nicht.
Allerdings muss ich sagen, was ich mit Freude gesehen habe, war, dass das eben außer diesen paar Minuten nach der Halbzeit eben dann der Spielbetrieb nicht eingestellt wurde und ich verwalte das jetzt. Ne?
Ja.
Dass es gegen diese zwei Vierereien schwierig wird.
Klar. Ich muss sagen, vielleicht bin ich da allein mit meiner Meinung, aber ich habe durchaus, vielleicht nicht über das ganze Spiel, Szenen gesehen, wo wir flott und Ziel strebig nach vorne gespielt haben. Man könnte auch sagen, spielerisch, mit der Schachtentor, da gab es ja eine Vorbereitung, fand ich toll, hat mir gefallen. Wir hätten das ein paar Mal öfter machen können, aber ich fand, es waren durchaus auch Dinge bei, die mir Spaß gemacht haben, sie anzugucken. Also ich würde es jetzt nicht in Grund und Boden reden wollen. Nee, und man muss auch mal so ein Spiel gewinnen, wie Tyler schon gesagt hat. Wie oft haben wir vom Niveau vielleicht genauso gespielt und haben sie denn am Ende noch unentschieden gespielt, solche Spiele. Ne? Also es war nicht überragend, aber es war auch nicht wirklich schlecht.
Ja. Ja, also für mich war Cottbus vor der Saison auch ein Kandidat für die oberen drei Plätze. Also von daher musst du die auch erstmal, gerade wenn die mit dem Rücken zur Wand stehen, erstmal zu Hause weghauen.
Ja. Wir haben ja auch mit Sanogo irgendwie ordentlich Klasse im Kader. Taki ist ja auch nicht zu verkennen. Ist auch ein guter Spieler, kann auch sehr gute Tage haben.
Was findest du so? Nee, ich
find's nicht.
Nee, ja, doch. Also er hat's.
Ja. Er hat auch seine hellen Momente. Genau. Und ich fand das Spiel schön. Also es war entspannt im Sinne von, ich musste mir nicht die ganze Zeit die Haare raufen. Es plätscherte streckenweise so vor sich hin. Ich finde die 5 Minuten vor dem 1-0, da haben dann tatsächlich dieses irgendwie so, da haben sie auf einmal schneller geschoben, da kamen die Pässe gut und da merkte man so, wow, jetzt wollen sie aber und dann haben sie auf einmal und das war ganz geil. Anfang zweiter Halbzeit war okay. Aber dann nach dem Tor von Schachten, da hat man gemerkt, so die wollen einfach unbedingt noch ein paar Tore schießen. Das sah streckenweise schick aus, alles dann auch nicht mehr zwingend. Gut, ich bin großer Schachten-Fan. Sebastian Schachten ist irgendwie, ich finde den super. Und deswegen bin ich natürlich besonders glücklich, dass er da auch ein Tor geschossen hat.
Aber da stand er ja auch so dermaßen frei und auch Torrand bei seinem Tor. Ich meine, wie kann man beim Freistoß, bei einer Standardsituation, jemanden, der bekannt kopfballstark ist, da so frei stehen lassen? Ich denke, da wird sich der Herr Schmidt von Paderborn im Nachhinein auch gedacht haben, kann nicht sein.
Cottbus.
Der war früher bei Paderborn, ja, von Cottbus. Oh, ich kann auch schon nicht mehr reden. Aber heute.
Ja, und wenn man sich das Schachtentor nochmal anguckt, wenn Schachten an dem Ball vorbeigetreten hätte, hätte ja Chris Nöße 3 Meter weiter hinten auch noch gestanden. Und auch noch eine Einschusschance gehabt und der stand auch frei, also das war unglaublich verteidigt.
Ja, Mike Lindmeier wird jetzt sagen, gut, dass Schachten vorher am Ball kam.
Ach der, komm. Der Nöte kommt ihr zu schlecht weg,
ja, echt. Mir auch. Ich finde, der macht eine super mannschaftsdienliche Leistung. Gell?
Er hat eine tolle Vorlage gemacht zum 1-0.
Traumpass.
Und hat auch ansonsten viel für die Mannschaft gearbeitet. Okay, er hat seine Chancen nicht reingemacht. Ist so, für einen Stürmer ist es immer schlecht, wenn man seine Chance nicht reinmacht. Aber
hast du Scheiße am Fuß.
Pling. Zack, pling. So.
Ich habe die ganze Zeit Schatkowski beobachtet, weil ich so ein bisschen Angst um den habe.
Angst?
Oh. Schau nicht immer aus.
So, wir haben hier Probleme mit dem Netzstecker.
Ich hoffe, das ist genau noch online.
Ja, 80 Meter Kabel auf dem Tisch und es scheitert am Netzstecker.
Vom Kopfhörer
auf den Stecker. Also was heißt Angst? Wieso Angst? Dass der weggeht oder dass der nicht mehr Fußball spielen kann?
Ich finde, ich hab auch so ein bisschen so väterlichen Mitleid mit dem, weiß ich auch nicht. Der ackert immer so und so, kriegt voll viel auf den Knochen, aber hat irgendwie, der geht so ein bisschen unter, weißt du? Also ich finde seine Arbeit, die er für die Mannschaft tut, total wichtig und auch gut, aber der belohnt sich so selten selber. Manchmal macht er auch so dumme Sachen und ja.
Was denn?
Finde ich überhaupt nicht, ehrlich gesagt.
Nee,
also ich habe den als absoluten Aktivposten. Ja, der ist in jedem Spiel präsent, der macht super Aktionen. Klar, bleibt er auch mal hängen in seinen Dribblings. Sie sagten auf Sky auch, er sei der meistgefaulte Spieler in der zweiten Liga.
Vielleicht liegt das daran, dass ich die ganze Zeit denke, der arme Junge jetzt.
Der steckt das ja auch weg. Ich finde zum Beispiel sehr, sehr, sehr toll an ihm. Der wird gefault und dann steht er wieder auf.
Ja.
Und muckt nicht rum und jammert nicht und der ist, also
robust ist er halt
was,
nicht.
Ne? Was
ist nicht
bei dir Schachten ist bei mir vielleicht
dieser
Spieler. Ja, finde ich einfach ein ganz toller Fußballer, der so ein bisschen auch Fair Play verkörpert. Der fault auch mal, aber auch daraus wird kein gejammert. Ich war es auch gar nicht. Das finde ich einfach alles super.
Und was ich finde es überraschend, dass er der meistgefaulte Spieler ist, weil ich den Eindruck habe, das wird so dermaßen oft gar nicht gesehen oder nicht gegeben. Aber offenbar wird es ja dann doch oft genug gegeben, dass er trotzdem so oft irgendwie als gefaulter Spieler in die Statistik eingeht. Was ganz anderes, wen ich überragend finde, vielleicht auch gerade weil er so viele gelbe Karten hat, ist Buchtmann. Der wirkt auf mich so total zierlich und ist auch so ein körperloser Spieler eigentlich vom Typ her. Macht aber in meinen Augen in ganz vielen Spielen im richtigen Moment das Richtige, nämlich ein taktisches Foul oder nimmt dann mal einen Gegner raus, um irgendwie klar zu machen, so nicht oder hier nicht oder ein bisschen Ruhe reinzubringen oder Unruhe reinzubringen, je nach Spielverlauf, gefällt mir extrem gut. Sowas hat uns gefühlt letzte und vor allem vorletzte Saison oft gefehlt. Einer, der dann mal im Zweifelsfall auch den Ball auf die Tribüne schießt nach einem Abpfiff, weil gibt dann zwar gelb, aber macht dann auch mal 2 Minuten Luft.
Vielleicht hat er das Meckle-Gen, ich weiß es nicht.
Das wäre wünschenswert.
Ja, aber 7 gelbe Karten für jemanden, also ist ja keine bösen Fouls und auch kein Gemecker, sondern meistens, wie du sagst, halt Sachen, die dann an der Stelle sein müssen, genau.
So. Aber mit 7 gelben Karten nach 14 Spielen sind es, glaube ich...
Ja, da war ja schon einmal gesperrt, ne?
Wo liegt der Rekord von Schlindwein, Hollerbach irgendwo?
Ah, Walter Frosch. Aber das weiß ja, da sind ja die Gerüchte, die Mythen, wie viel er hatte, irgendwas mit über 20 und das soll ja dann doch nicht stimmen. Da müssen wir Christoph Nagel, wenn der hier wäre, das wüsste er.
Ja.
Okay, gut, dann haben wir, glaube ich, Cottbus soweit das Spielerische auch abgehakt. Dann haben wir jetzt noch 2 Themen, die wahrscheinlich beide auch rechtzeitintensiv sein werden. Wir haben also noch locker was vor bis 3 Uhr. Michael Fronzek, das ist so wie 9-11. Man weiß noch genau, was man zu dem Zeitpunkt getan hat, als einen die Nachricht erreichte.
Stimmt, ich habe Kleiner Tod getroffen in der U-Bahn. Also es war irgendwie, da treffe ich irgendwie, bin an völlig unverhoffter Stelle in der U-Bahn unterwegs. Da war ich irgendwie bei irgendeinem Laden, habe ein iPad abgegeben zur Reparatur und steige dann in die U-Bahn ein, treffe Kleiner Tod, dieser lange Kerl, kennt ihr bestimmt von auf Twitter. Und sagt auch so
einen guten Blog, ja.
Genau. Und sagt, moin, schön dich zu treffen. Und er guckt mich an. Ja, und dann das. So, hä? Was? Und zeigt mir halt seinen Twitter-Feed, wo drin steht, ja, Fronzek ist entlassen. Ist ähnlich wie bei 9-11, stimmt.
Ich saß im Büro und hab getwittert, aber das mache ich jeden Morgen.
Also ich war in der Telefonkonferenz, hab das dann gesehen und konnte halt auch nicht irgendwie mal fragen, warum? Da ist jetzt natürlich die Stelle, wo wir den Aussichtsrat nochmal ins Boot holen und wo ihr dann vielleicht sagen werdet, ja, das ist so geschehen und wir sagen nicht mehr, aber wie hat sich das denn zeitlich für euch angebahnt? Also vielleicht, ich fasse nochmal zusammen, wie es jetzt nach außen kolportiert wurde. Da war halt die Diskussion in den letzten 3-4 Wochen, dass Fronzek gesagt hat, ich hätte gerne eine Vertragsverlängerung, der Verein aber darauf bestanden hat, was er dann auch immer wieder betont hat, wir machen das Ganze erst im Winter. Fronzek dann gesagt hat, nee, ich will aber jetzt. Der Verein dann gesagt hat, nee, wir machen das im Winter. Fronzek dann gesagt hat, dann bin ich im Sommer weg. Und der Verein gesagt hat, nee, dann bist du jetzt weg. Soweit in Kürze.
Ja, ich glaube, das betrifft, so wird's öffentlich diskutiert.
Beide nicken, alles klar.
Ja, können wir das abhaken. War die verkürzte Version, aber im Prinzip ist sie richtig.
Okay. Es wurde unheimlich viel geschrieben. Ich denke, die meisten waren in der Öffentlichkeit sehr überrascht.
Ja.
Ich kann inzwischen für mich sagen, ich kann die Entscheidung so nachvollziehen. Ich kann auch beide Seiten verstehen. Ich kann auch Fronzek verstehen, dass er sagt, ich hätte gerne früher Klarheit. Ich kann dann aber auch beiden Seiten den Vorwurf machen, naja, jetzt nicht irgendwie für den aus Sicht des Vereins, der eine Monat, hätte man das nicht auch vorher schon entscheiden können? Und umgekehrt aus Fronzeks Sicht, hättest du nicht auch den einen Monat noch warten können? So, und deswegen denke ich, wird es da keinen Gewinner geben. Ich glaube, beide kommen da nicht sonderlich gut bei weg. Und ich für mich glaube immer noch, da wird im Hintergrund einfach mehr gewesen sein, als dass da tatsächlich an die Öffentlichkeit gekommen ist. Und finde aber auch gut, dass das so ist und es muss dann auch nicht zwingend öffentlich werden.
Wird da eigentlich der Aufsichtsrat vorher gefragt? Also hat Stefan Orth irgendwie bei euch angeklingelt und...
Gibt's der sportliche Vizepräsident war bei uns, Stefan Orth war bei uns und der Sportdirektor war bei uns und haben in unserer Sitzung uns die Situation dargelegt. Mhm. Für die Sachen, die wir noch nicht mitbekommen hatten, die wir schon in 2 Tagen vorher gehört hatten. Und dann haben wir der Sache zugestimmt.
Das heißt, es ist ja nur eine Beurlaubung oder es ist eine
Freistellung von der Tätigkeit. Ja, aber dadurch natürlich, dass Trainerverträge in der ersten Liga, in der zweiten Liga so aufgebaut sind, dass man ihn jetzt nicht zum Bällefetten einsetzen lassen, sondern Ist halt so, ne? Also.
War das nicht auch Bestandteil eines Antrags letztes Jahr irgendwie, dass man bei solchen Sachen euch jetzt ins Boot holen muss oder befragen muss?
Genau. Ja. Wir hatten ursprünglich eine Satzungsänderung vor, weil die Frage war nach dem Motto, dass wenn man unsere Satzung so liest, wie das Präsidium das liest, dürften wir dann immer nur zur Neueinstellung was sagen. Das heißt, wir meinen, dann ist aber der Schaden eigentlich schon angerichtet. Ne? Es ist ja nicht so, dass mein Trainer lässt dann gar keinen mehr einsetzt oder sowas, sondern und von da hatten wir Meinung, wir meinten das auch nach der alten Satzung natürlich, weil Trainer ja in der Regel auch in den Gehälterklassen verdienen, die bei uns zustimmungspflichtig sind, dass man natürlich auch dann, wenn man jemanden sagt, ich verzichte jetzt mal ein Jahr oder anderthalb oder sowas auf deine Arbeitsleistung, dass es auch Summen sind, die zustimmungspflichtig sind. Aber wie gesagt, da hatte es bei einigen Auseinandersetzungen eine Leistung Differenzen gegeben und daraufhin hatten wir den Antrag gestellt, haben uns dann privat geeinigt, quasi Papier unterschrieben von beiden Seiten, weil das Präsidium Sorge hatte, dass auf einer Mitgliederversammlung zu verhackstücken das Thema. Dann hätten wir natürlich auch noch sagen müssen, was uns da genau zu veranlasst hätte, um das vernünftig zu begründen. Und seitdem ist es so, dass wir da einbezogen sind. Wir haben sogar einen eigenen Personalausschuss genau, für solche Sachen.
Das funktioniert, das gute Teil, dass man sagt, es ging denn eben auch insofern in die Lösung, dass wir gesagt haben, wir nehmen zwei Aufsichtsräte und zwei Präsidiale, die sich in solchen Sachen auf jeden Fall kurzfristig beraten, weil manchmal ist ja auch Zeitdruck da. Aber in dem Fall sind wir komplett auch informiert worden in Gänze. Gesamter Aufsichtsrat.
Das heißt, rein vom Papier her hättet ihr auch sagen können, ne, wir behalten den.
Genau. Unter welchen Umständen? Also, da hättet ihr ja Gründe anführen müssen, einfach sagen, die reicht nicht oder stellt euch nicht.
Ja, das wäre die Geschichte nach dem Motto, entweder ihr verlängert oder ich bin Ende der Saison. Das ist ja keine Sache, wo man in irgendeiner Weise vermitteln kann und sowas. Fühlten wir uns auch nicht zu berufen, weil es vorher schon Vermittlungsversuche gegeben hat. Es gab Überlegungen, ob man es nicht schafft, dass beide Seiten erstmal bis zur Winterpause überhaupt mal stillhalten, dann sich vielleicht nochmal zusammensetzen. Das hätte aber bedeutet, dass man ein Arbeitnehmer sich verpflichtet, nicht gleich bei der nächsten Gelegenheit auf einer Pressekonferenz, ach übrigens bin ich jetzt hier weg. Wenn die Bombe so gezündet worden wäre, dann wäre das sicherlich für den Verein ganz übel ausgegangen. Und dass man mit dieser Drohung dann einfach nicht so weitermachen wollte, sondern gesagt hat, dann zu einem Zeitpunkt, normalerweise ist ja günstiger gewesen, das jetzt in so einem entweder zur Winterpause zu machen oder jetzt während die internationalen Spiele laufen. Aber da hatte man nun keine Lust, das Heft des Handelns so hinzustellen, dass man plötzlich dann irgendwann wird das Chaos ausgelöst, weil nach einem 1-0-Sieg da oder 5-0-Sieg da plötzlich sagt, ja, ich bin übrigens weg und die Idioten haben mich nicht verpflichtet. Natürlich gibt es ein paar Sachen, die so sind, aber für uns war es insofern nicht überraschend, weil wir das Thema nach dem Motto, wir wollen nicht, dass Mitarbeiter, Präsidenten oder Vorgesetzte über die Medien versuchen zu beeinflussen, hatten wir schon zweimal besprochen. Und das wäre jetzt das dritte Mal, wo es zwar nicht passiert ist, aber wo die Drohung zumindest im Raum war, dass da sowas kommen könnte, ob man das nur will oder nicht. Und wie gesagt, verbieten kann man keinem Arbeitnehmer, mein Vertrag endet dann zu sagen. Aber damit war für uns die Sache rund.
Man muss auch mal sagen, ich glaube, jedem, der ein Unternehmen Führungsverantwortung hat, dem leuchtet sofort ein, dass das eine Situation ist, die man nicht einfach so stehen lassen kann. Unter verschiedensten Aspekten. Da müssen nach so einer Aussage natürlich auch Entscheidungen getroffen werden, wo man sich dann fragen muss, wie kann eine Führungskraft da noch letztendlich mitentscheiden, wenn sie perspektivisch eigentlich gar nicht mehr da ist. Ne? Also ich konnte da Präsidium und Sportdirektor gut nachvollziehen, dass da Entscheidungen getroffen wurden.
Ja, es geht ja auch um vertrauensvolle Zusammenarbeit. Das denke ich, kann ich auch gut verstehen. Ich möchte an der Stelle nochmal die Basch grüßen, die ein wunderschönes Cover gemacht hat, mit Herrn Ort drauf in seiner 1978 Mütze und dem umgewandelten RAF-Symbol, was dann eben auf dieses Wir lassen uns nicht erpressen sich bezieht.
Ja, seit 1290 Tagen Präsident eines Vereins, der nicht mit Terroristen verhandelt oder so ähnlich.
Richtig, ja, sehr schön. Ansonsten sowieso diverse lesenswerte Artikel, gerade in der jetzigen Ausgabe und auch ein wunderschönes Bild auf der Innenrückseite, kann ich jedem nur empfehlen, die Basch noch zu holen. Ich werde jetzt auch nicht verraten, was es ist, aber ich habe köstlich mich amüsiert und sehr gelacht.
Also vielleicht eine Sache noch, der Michael Fronzek hat ja hinter einem Fernsehinterview gesagt, dass er mitnichten eine sofortige Vertragsverlängerung gefordert hätte, sondern dass er lediglich eine Aussage wollte, wie es denn weitergehen würde. Das ist ja irgendwie, weiß nicht, also natürlich stellen die Seiten das unterschiedlich dar und vielleicht beziehen sie sich einfach auf unterschiedliche Zeitpunkte. Ja, also so ganz einsehen und nicken und ja, Verein hat die richtige Entscheidung getroffen, so bin ich noch nicht eingestellt. Ich finde immer noch, dass es zumindest eine schwierige Sache ist. Ich weiß aber auch nicht, ob sich das lohnt, da jetzt das noch großartig weiter auszutreten, weil also viel zu retten ist ja nicht mehr. Also wir werden uns nicht mehr...
Na, er hat ja noch einen Vertrag.
Mit Herrn Fronzek vertragen und sagen, Mensch, dein Vertrag läuft ja noch und vielleicht reden wir im Winter doch nochmal über eine Vertragsverlängerung. Das wird ja nicht passieren. Also das ist ja völlig ausgeschlossen.
Wenn alle in Weihnachtsstimmung sind, kann man mal ein bisschen...
Insofern, also es gibt ja nichts mehr zu retten. Insofern muss man die Situation jetzt so nehmen, wie sie ist. Und ich finde es tatsächlich schade, weil ich den Fronzek als Typ irgendwie ganz cool fand, hat irgendwie zum Verein gepasst, finde ich, so mit seinem Auftreten allein. Ist mal nicht auf die Frisur bezogen. Weiß nicht, ob das als Trainer tatsächlich Pflicht ist.
Also ich denke schon, dass man jetzt, wenn man den Vergleich mit Schubert anstellt, der ja davor da war, schon ganz klar sagen kann, da hat sich im Miteinander und im Menschlichen sicherlich viel verbessert. Das ist das, was man so hört. Da war das auf jeden Fall ein Schritt nach vorne. Und ich denke, das, was man bei ihm kritisiert, ist halt der sportliche Bereich, der nicht so zwingend das 100% hergab, was man sich vielleicht erwartet hat. Und das wird sicherlich auch einer der Gründe gewesen sein, warum man eben nicht frühzeitig verlängert hat. Und gerade in der Entwicklung
Punkte
der
aus 13 Spielen.
Ja, aber ich war auch überrascht, wie schlecht das eigentlich war. Das war in meiner Wahrnehmung gar nicht so, aber ich glaube, 15 Siege, 15 Niederlagen, 6 Unentschieden habe ich mal nicht gelesen zu haben. Das ist ja jetzt nicht so richtig gut. Ne? Ich habe zwar vom Sportlichen auch nicht viel Ahnung, aber...
Ja, das sind ja auch so Sachen, wie was Tai vorhin sagte, nach dem Tor auch mal weiter nach vorne spielen. Das kam halt alles nicht und das kannst du eigentlich gerade am Millern-Tor eigentlich gut machen. Also ich denke schon, dass es Kritikpunkte gibt im sportlichen Bereich. Ich glaube nicht, dass man sagen kann, das war jetzt sportlich totale Grütze. So, er hat das schon solide gemacht, aber war halt auch nicht so, dass man sagt, Mensch, unbedingt halten den Mann.
Und ich habe auch sehr gut verstanden, dass man dann gesagt hat, wir wollen eigentlich bis Weihnachten warten, weil umgekehrt, wenn die jetzt verlängert hätten, unabhängig davon, ob sie das vorher gesagt hätten oder nicht, und der verliert 5 Spiele in Folge mit seiner Mannschaft und dann ist der mediale Druck da und alle sagen, oh Gott, der muss weg. Dann hätten wir 2,5 Jahre einen Trainer bezahlen müssen, den wir jetzt ein halbes Jahr extra bezahlen müssen sozusagen. Das ist ja schon auch nachvollziehbar wirtschaftlich.
Also ich weiß nicht, jetzt haben wir irgendwie seit der neuen Saison haben wir wie viel? 7, 8 neue Spieler, von denen irgendwie regelmäßig 5 oder so in der Startelf stehen. Ich finde den Erfolg gar nicht so schlecht. Also was erwartet man denn? Also nur weil er Fronzek ist und mal irgendwie in der ersten Liga Trainer war, dass wir gleich immer auf Platz 1 stehen und Köln uns mal kann oder so?
Nee, ja, aber kann nicht die Erwartung sein. Geh weg von den Ergebnissen. Also rein fußballerisch, rein sportlich, taktisch. Habe ich gar keine Ahnung von, aber...
aber...
Mich überzeugt das nicht.
Schön, dass du es mal angesprochen hast.
Ja, kannst mal im Mopo anfangen.
Also ohne die Geschichte, dass er gesagt hat, es muss jetzt sein und wenn nicht, bin ich weg, wäre es doch gar kein Thema gewesen. Deswegen ist das Ganze ja für alle so überraschend. Ja, es hätte doch keiner im Verein jetzt gesagt, jetzt muss der Trainer entlassen werden oder sonst irgendwas, sondern es gab vorher die Sprachregelung dahin und danach gibt's dann ein paar Absetzbewegungen und das, was du da berichtet hast, macht wenig Sinn. Ich wollte nur mal wissen, wie es mit mir aussieht. Da muss ich nicht sagen, ich bin am Ende der Saison weg.
Zumal meines Wissens das auch so gewesen ist, dass man ihm signalisiert hat, dass man an sich zufrieden ist. Unabhängig davon, ob das jetzt taktisch schweigt.
Frodo einverstanden ist.
Genau. Macht das Ganze eigentlich nur noch skurriler, dass man
Nein, das ist eigentlich positive Signale gegeben hat.
Mhm. Ja, also ich glaube auch genau wie Mike, dass da hinter den Kulissen noch mehr gelaufen ist. Ich finde es auch vollkommen okay, wenn das nicht ans Tageslicht kommt. Das will man gar nicht in der Öffentlichkeit breitgetreten haben.
Also meines Wissens gab es da nichts. Und wenn, schreiben Teil und ich dann in das Buch rein, dann wird es ja irgendwann
erfahren. Wird sicherlich im Werkstattverlag erscheinen, können wir dann an der Stelle schon mal empfehlen. Ich muss jetzt der Vollständigkeit halber die Frage nochmal vorlesen, habe ich vorhin total vergessen, von Joachim Aguera auf Facebook, die an den Aufsichtsrat geht. Sind Sie auch der Meinung, dass man einen Trainer direkt entlassen muss, der ein junges Team auf Platz 5 der Tabelle geführt hat und nun etwas zu offensiv darauf besteht, direkt das Vertrauen für ein weiteres Jahr ausgesprochen zu bekommen? Ich denke, das geht in die Richtung, die Tobi eben auch angesprochen hat. Also sind nicht alle zwingend einer Meinung, aber...
Ja, aber man muss immer sagen, die Gespräche endeten dann, als klar gesagt wurde, weil ich jetzt nicht verlängert bin, bin ich Ende des Jahres weg und ich behalte mir vor, das zu einem mir genehmen Zeitpunkt auch öffentlich zu sagen. Und da stehst du unter einer gewissen Entscheidungsdruck. Beugst du dich dem oder beugst du dich dem nicht? Und das Präsidium wollte sich nicht beugen und dann haben wir gesagt, wir die Alternative nach dem Motto, wir machen jetzt 7 Monate mit jedem Spielerinterview vorher, mit dem Trainerinterview nach dem, sie sind ja bald hier weg. Und
Also ich kann das hat er auch gar nicht bestritten. Also er hat nur bestritten, dass es um eine konkrete Vertragsverlängerung für ihn ging, sondern er hat darauf bestanden, dass es halt um eine allgemeine Ausrichtung ging für den gesamten Trainerstab, bla bla bla. Aber selbstverständlich, da gebe ich dir recht, wenn er sagt, wenn das jetzt nicht kommt, egal was das ist, ob das eine Vertragsverlängerung ist oder eine konkrete Aussage, wenn das jetzt nicht kommt, bin ich im Sommer weg und ich behalte mir vor, das zu veröffentlichen, also mit dieser Drohung. Das geht natürlich nicht, das stimmt.
Also was ich jetzt im Nachhinein sagen muss, ich finde, Fronzek hat sich im Nachhinein relativ fair verhalten, hat keine schmutzige Wäsche gewaschen und dass er jetzt den einen oder anderen Detailpunkt anders darstellt, gut, es steht ihm frei. Ich habe mich ehrlich gesagt heute Morgen so ein bisschen dabei ertappt, zusammenzuzucken, als ich die Aussagen von Stefan Orth gelesen habe beim Sky-Interview, wo er schon, wie ich finde, nachgetreten hat. Also er hat zum einen gesagt, sinngemäß, dass das jetzt endlich mal ein schöner offensiver Fußball war, wie es ihn vorher nicht gab.
Nach der ersten Halbzeit wohlgemerkt.
In der Halbzeit sogar, ne?
In der Halbzeitpause.
So, da finde ich einfach, das muss nicht sein. Also da muss man nicht nachtreten und das fand ich ein bisschen schade. Und das klang für mich auch so ein bisschen wie eine Revanche-Geschichte für Fronzek zugegebenermaßen auch nicht ganz nette Pressekonferenz nach dem ersten Spiel gegen 60, als er Ort sehr angegangen hat.
Glaube ich weniger. Ich glaube, es geht bei ihm immer der Fan durch. Wir haben ja alle, die irgendwann Funktionäre werden. Ihr seid das ja alle nicht, deswegen könnt ihr ja gar nicht mitreden. Aber das Problem, dass man später dann irgendwann zu einem Zeitpunkt wird man halt nicht mehr als Fan wahrgenommen, sondern nur noch in dieser Funktion. Das heißt, wenn ich irgendwas sage, dann ist immer der Aufsichtsrat. Und genauso ist es natürlich mit dem Präsidenten. Und das versuchen wir seit Jahren, ihm klarzumachen, dass er eben nicht wie jemand in der Kurve oder sonst irgendwas seine spontane Meinung in bestimmten Situationen, dass es nicht immer gut kommt, um es vorsichtig zu sagen. Das ist,
muss man daran arbeiten. Ne? Man muss natürlich fairerweise sagen, dass es dann noch mehr Funktionäre gibt, die dieses Problem haben. Ne?
Mhm, ja.
Aber jetzt so aus meiner Sicht, er wird ja nicht als Fan interviewt, sondern als Präsident des Vereins.
Und genau.
Das wäre, glaube ich, wünschenswert, dass er sich dann auch so verhält. Ohne ihm da irgendwie böse Absichten unterstellen zu wollen, aber als ich das Interview sah, wie gesagt, ich saß zu Hause vor dem Fernseher, ich bin auch ein bisschen zusammengezuckt, muss ich sagen, weil ich ahnte, was dann an Reaktionen so kommt und ich hätte das Thema ehrlich gesagt auch eher einfach ignoriert oder abgebügelt oder weniger dazu gesagt, als da dann auch gleich nach der ersten Halbzeit schon mal das Fußballspiel zu loben. Weil eine Dreiviertelstunde unter einem neuen Trainer jetzt auch nicht so unglaublich viel Aussagekraft haben, meiner Meinung nach. Mal ab davon fand ich die Aussage Richtung einer möglichen Verpflichtung von Holger Stanislawski sehr spannend.
Fand ich toll.
Die er ja kategorisch ausgeschlossen hat. Was ich wiederum sehr gut nachvollziehen konnte, weil ich glaube, das war einfach so ein bisschen, die Sau wurde ja quasi dann seit Dienstag durchs mediale Dorf getrieben und jeder hatte eine Meinung dazu und ich glaube, ich hätte an seiner Stelle auch irgendwie das Thema beenden wollen, weil wahrscheinlich auch jeder ihn gefragt hat, was ist denn mit Stani?
Seit Dienstag? Seit Mittwoch meinst du?
Mittwoch.
Ja. Mittwoch.
Ja. Also seit...
Wir wissen ja alle noch, wo wir waren und was wir gemacht haben. Ja. Ich war beim Arzt.
Sebastian twittert jeden Tag.
Das ist kein du bist jeden Tag beim Arzt im Moment. Also.
Vor allen Dingen ganz lustig, ich kam da an beim Arzt auf Krücken und treffe da Janek.
Vom
Übersteiger. Ja, der hatte gerade einen Hexenschuss und hing so.
Alles kaputte Leute.
Also, da ging
Teil, war ich
das
denn?
Blühende Leben.
Ich war nicht beim Arzt.
ist auch erfreulich. Wenn man,
also. Aber es gibt ja auch Besserung beim Übersteiger. Oh. Ja. Es gibt ja auch Besserung beim Übersteiger. Jedenfalls hat Mike heute keine Hustenbonbons dabei.
Nee, ich habe Fischermann, das stimmt.
Vielleicht den Hustenbonbon, ich habe einen dabei.
Vielleicht noch ganz kurz eine andere Sache zu Stani. Also da hat Stefan Ort aber dann leider auch wieder seinem Sportchef so ein bisschen ins Wort geredet, weil, wie ich finde, in einem sehr souveränen, wenn auch nicht spektakulären Auftritt im Sportclub hat Rashid Azouzi ganz nüchtern und sachlich gesagt, wir kommentieren hier gar keine Namen, weder so noch so. Und einen Tag später stellt sich halt Stefan Ort hin und sagt, nee, aber der Stani wird's nicht. Also ich fand's okay von der Aussage her, aber auch da hätte er sich vielleicht
das besser aufhalten. Das finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so schlimm, weil wenn es einen Namen gibt, der es nicht wird, dann kann man das ruhig sagen.
Also, ja, dann fragt man so lange, bis...
Wäre ja auch echt vom Glauben abgefallen. Das will auch ernsthaft keiner, ne?
Außer doch, viele.
Das Forum in Teilen?
Ja, das Forum in Teilen, Alter.
Ist es? Ich denke, das Forum hat jetzt den Durchblick, hast du von erklärt.
Nee, ich habe nur gesagt, wenn alle im Forum das begriffen haben, ist es allgemeine Lehrmeinung. Das ist ja ein bisschen was anderes. Aber nee, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen.
Nein, aber vielleicht nochmal abschließend zu Stefan Ort. Er hat im Übersteiger-Interview ja damals auch schon gesagt, wenn ich gefragt werde, dann sage ich auch meine Meinung als Fan. Das war an dem Nachmittag, bevor das 1860-Spiel war, da hatten wir ihn halt angesprochen auf die Äußerung, dass ich erwarte heute einen klaren Sieg, die ihm dann Fronzek halt später um die Ohren gehauen hat. Und offensichtlich hat er da seine Meinung nicht zu geändert, dass er das immer noch so sagen soll, will, kann und vielleicht sollte er das dann doch nochmal in sich bewegen.
Oder wenigstens vorneweg sagen, dass er sich jetzt als Fan äußert.
Ja, ich glaube, das ändert auch nichts.
Vielleicht ist aber das Abwürgen der Diskussion um Stanislavski gar nicht eine Aussage als Fan oder irgendwie aus den Emotionen, sondern ich glaube, diese Diskussion, ich meine, Stanislavski ist gerade frei zu haben und er hat hier eine Historie und vielleicht hat er auch mal wieder Interesse zu arbeiten oder so. Ich finde, die Diskussion ist halt schädlich. Also die ist anstrengend und soll Stanis werden oder nicht, ne? Die Mopo macht da schon Umfragen dazu. Das ist nicht gut. Das finde ich nicht gut. Und wenn Stefan Ort dann sich entscheidet zu sagen, diese Diskussion, die schneide ich mal ab, weil die ist echt blöd. Ich meine, ihr könnt gerne über Lodder sprechen oder über was weiß ich wen.
Da bin ich ja inzwischen auch Fan von, muss ich sagen. Schließe ich da Mikes Argumentation an. Ich glaube, der reißt sich so den Arsch auf, Lothar Matthäus, wenn der hier mal in Deutschland eine Chance kriegt. Ja. Weißt du, gibt's da schon einen Aussichtsrat, guckt so verdächtig nach oben in die Luft.
Schwenkt Lolita Matthäus.
Also es gibt da Trainerdiskussionen, die sind unschädlich. Zum Beispiel Lothar Matthäus. Aber die über Stanislavski, die ist wahrscheinlich schädlich, weil dann vielleicht Erwartungen geweckt werden. So, jetzt muss das aber werden oder so. Und wenn das dann nicht wird, sind alle enttäuscht, weil es nur ein guter Trainer geworden ist. Also nicht, dass Stanislavski schlecht ist, aber ich finde es gut. So, das kann auch einen strategischen und politischen Hintergrund gehabt haben, diese Diskussion zu killen.
Ja, ist ja völlig legitim. Können wir noch ein paar Worte über Roland Vrabec verlieren? Ich denke, wirklich einschätzen, was er kann, werden die wenigsten. Aber ich finde sein Verhalten bisher sehr sympathisch und ich habe die Pressekonferenz gesehen, wo er dann nach dem Spiel eben, was ich bei Fronzek immer als ein bisschen Schönreden empfunden habe, hat er ja gar nicht gemacht und es war mit einem 3-0-Sieg ja durchaus mehr Boden für was Schönreden da. Hat das kritisch gesehen, hat gesagt, das war in Ordnung, aber das und das und das kann ich alles noch besser oder können wir alles noch besser machen. Das hat mir schon mal sehr imponiert, hat 2 Minuten flüssig geredet und war alles gut.
Der Mann hat 2 Minuten flüssig geredet.
Nee, hat sich auch nicht. Also der Stefan Schmidt von Cottbus hat 6 Minuten geredet. Hat auch nicht wirklich mehr Inhaltliches gesagt, aber gut, den habe ich seit dem Trainerfilm auch so ein bisschen auf dem
Kiefer. Ich dachte, das kommt für einen Fußballer ist das schon erstaunlich lang, wenn er mal 2 Minuten flüssig redet.
Ja, für einen Trainer ja inzwischen nicht mehr, aber ich muss dir recht geben, als ich die Pressekonferenz dann in der Flimmerkiste sah, und der Schmidt redete und redete und redete, dachte ich auch, irgendwann hört er gar nicht mehr auf, zumal irgendwie nichts Neues mehr nachkam. Das fand ich bei Vrabec
zumindest laut unserem Pressesprecher.
Okay, jedenfalls bei unserem neuen Trainer wesentlich angenehmer. Und eben, er hat die Sachen, die man so sehen konnte, benannt, die noch ein Problem sein können. Aber selbstbewusstes Auftreten kommt sympathisch rüber.
Da wollte ich nochmal ganz dumm fragen, wo kommt dieser Mann eigentlich her?
Frankfurt.
Nicht örtlich, sondern ich meine, hat Fronzek den mitgebracht? Oder
wie? Nee, der kam dann im Sommer.
Okay. Angeblich hat ihn wohl Azouzi vorgeschlagen.
Ja, das ist das Überraschendste daran, ne? Also der war ja
vorher, dass an mir Sachen vorbeigehen, ist nicht so richtig überraschend.
Aber er ist ja an vielen, also vorbeigegangen und war nicht so sichtbar. Also andere Co-Trainer haben eine deutlich höhere Sichtbarkeit.
Aber in der zweiten Liga?
Ja, wenn wir mal von diesem Ehepaar Stanislavski-Thulsen absehen. Keine Ahnung. Aber also der Name, wir wissen immer noch nicht, wie man ihn ausspricht. Vrabec, okay. Ich habe bisher immer Vrabec.
Hat Christoph gedacht. Pieper auf der Pressekonferenz so gesagt, da gehe ich von aus, dass das stimmt.
Er hat halt vorher überhaupt keine Sichtbarkeit. Und irgendwie war für mich ein komplett unbeschriebenes Blatt. Ich habe jetzt rausgefunden, er war vorher irgendwie Trainer der U19 oder Co-Trainer der U19-Nationalmannschaft. Ist das richtig?
Richtig.
Er war auch in Mainz, wenn ich das richtig mitbekommen habe.
FSV Mainz, FSV Frankfurt und bei Lok Leipzig. Das lässt einen natürlich auch erstmal zusammenzucken. Ne? Dann auch noch ohne Haare. Ganz schwieriges Ding.
Oh, suchst du gerade eine Überleitung zum nächsten Thema oder was?
Ach so, das stimmt. Nein, also wie gesagt, ich wünsche ihm alles Gute, ganz uneigennützig und denke, dass er einer dieser relativ jungen Trainergeneration ist, die eine fantastische Hintergrundausbildung haben und bin gespannt, was passiert. Ich sehe beifälliges Nicken.
Ich habe mich da noch gefragt, Lizenzen und so hat er alles, ne? Also ja. Er darf Trainer sein, das ist jetzt nicht irgendwie... Ist nicht
von die Zeiten, wo keiner bei uns diese Lizenzen sind lange vorbei.
Ja, okay. Man muss sich ja manchmal dran gewöhnen.
Und die 2 Jahre waren auch schwierig, wo die immer auf Reisen waren, die Jungs.
Also man munkelt ja auch, er wurde im Sommer extra geholt, schon mit dem Blick darauf, wenn man mit Fronzek nicht mehr zufrieden ist. Das ist natürlich, kann man so in den Raum stellen, keine Ahnung, ob stimmt.
Verschwörungstheorien liebe ich.
Ich habe auch schon einige heute gehört, ich bin auch ganz begeistert.
Willst du noch welche zum Besten geben?
Nee, ich höre einfach zu.
Ach so, hier jetzt.
Obwohl, in dem Zusammenhang ist meine Lieblingsverschwörungstheorie, dass es eben, dass Fronzek das gemacht habe, weil er auf Düsseldorf gehofft hat und dann alles wie ein Kartenhaus in sich zusammenbrach. Aber wie gesagt, der Fantasie sind da offensichtlich keine Grenzen gesetzt, was die Leute so ausdenken.
Düsseldorf ist in der Verlosung, ich dachte Cottbus. Ich habe gehört, er soll angeblich bei Cottbus im Gespräch gewesen sein.
Die können noch Stani nehmen.
Die können. Ja, die haben ja jetzt den Schmidt.
Aber Düsseldorf könnte. Nein, dann ist Büskens frei, das könnte übel enden. Köln, Düsseldorf. Das möchte ich nicht.
Da war doch was. Okay, wir beenden das.
Ja, uns fragt ja eh keiner.
Rate, genau, zu Recht ja auch.
Ja, das weiß ich nicht.
Wir können mal eine Abstimmung im Forum machen.
Wir können uns doch gegenseitig fragen.
Keine schön.
Kommen wir zum Aufreger der letzten Tage. Es gab, ich schildere mal versucht wertfrei die Situation, wie sie sich darstellte in der zweiten Halbzeit gegen Energie Cottbus. Ich erinnere dann, wir hatten den Alerta Action Day und es gab in der zweiten Halbzeit die Situation, dass USP den üblichen Wechselgesang startete Richtung
alle?
Erste Halbzeit?
War das nicht zweite Halbzeit? Halbzeit? War es nicht?
Nee, es war zweite Halbzeit.
Das war zweite Halbzeit, ja.
Richtung Gegengrade, Richtung Haupttribüne, Richtung Nord und dann anschließend Richtung Gästeblock. Und es war dann so, dass während ein Teil der Südkurve eben Gästeblock, Gästeblock rief, riefen einige bereits Nazischweine, Nazischweine. Dies sorgte dann für leichte Irritation und dann übernahmen irgendwann alle das aus Gästeblock eben in Nazischweine gewandelt. Während sich für den Rest des Stadions eben so darstellte, dass man Gästeblock, Gästeblock gerufen hätte, dann wartete auf eine Antwort und dann Nazischweine rief. Das sorgte dann im Rest des Runds für geteilte Reaktionen. Größtenteils ein ziemlich übles Pfeifkonzert in Richtung USP und teilweise auch heftigere Dinge. Soweit geschildert. Jetzt haben wir extra deswegen ja Tobi heute zu Gast. Vielleicht machen wir jetzt erst nochmal eine ganz kurze Vorstellungsrunde, dass du kurz Werbung für dich machen darfst, weil du machst ja nicht nur hier sitzen, sondern du hast ja auch noch einen eigenen Podcast und bist da sehr aktiv.
Jetzt, wo du dich gleich
unbeliebt machst, genau, darfst du noch kurz Werbung machen. Gott,
dann hört ja keiner mehr meine anderen Formate. Ja, nee, kann ich auch machen. Ich bin Podcaster, ich habe da verschiedene Formate. Ich habe vor über 3 Jahren angefangen mit privaten Podcasts. Ich habe früher auch schon noch Band-Podcast gemacht, also die Technik, Aufnahmetechnik. Ich bin auch Musiker, also bin damit irgendwie groß geworden. Und auch Veröffentlichungstechnik kenne ich halt schon lange. Seit über 3 Jahren mache ich den Einschlafen-Podcast. Das ist so ein Format, wo ich langweilige Geschichten erzähle, die möglichst niemanden aufregen und dann lese ich noch was Langweiliges vor, irgendwas Gemeinfreies, so Immanuel Kant oder so und dann.
Du hast ja auch schon ein paar Übersteiger vorgelesen in dem Zusammenhang,
kann man das ruhig mal sagen. Ich habe schon aus dem Übersteiger vorgelesen. Das allerdings dann, da habe ich hinterher
also noch. Also Immanuel Kant und den Übersteiger finde ich spannend, das sollte ich vielleicht mal auch machen. Das
ist eine Kategorie, so.
Sonst hätten wir immer mit der Bild verglichen, aber gut.
Ich kann das auch empfehlen, ich bin auch schon beim Einschlafen-Podcast eingeschlafen, deswegen hatte ich auch so ein bisschen Bedenken, dass ich jetzt, wo ich neben Tobi sitze, heute dann auch ein bisschen.
Schnarchwitze kenne ich. Also das war so eine spleene Idee irgendwie damals. Ich lese halt meinen Töchtern gerne was zum Einschlafen vor oder habe ich halt, als sie noch klein genug waren, also die Große will schon nichts mehr vorgelesen bekommen und mache das halt gerne. Und dann hatte ich irgendwann die Idee, ich nehme diese Bücher, die man halt immer wieder vorliest. Ne? Wenn man kleine Kinder hat, dann kennt man das. Die wollen halt jeden Abend das gleiche Buch. So, weißt du eigentlich, wie lieb ich dich habe? Oder irgendwie ne, bestimmte Bilderbücher mit wenig Text, die man dann immer wieder vorliest. Und irgendwann hängen sie einem zum Hals, also den Eltern zum Hals raus. Aber es gehört irgendwie dazu. Und ich wollte die noch einmal, bevor diese Phase zu Ende ist, einmal aufnehmen, damit ich die dann später, wenn sie dann selber groß sind, ihnen geben kann, hier, das habe ich dir früher mal vorgelesen, jetzt kannst du es dann deinen Kindern vorlesen lassen oder keine Ahnung. Irgendwie so wollte ich es nochmal dokumentieren. Und daraus kam die Idee, ich könnte das ja vielleicht auch veröffentlichen und daraus ist der Einschlafen-Podcast geboren. Und der ist tatsächlich auch für mich überraschend reichweitenstark. Ich wollte jetzt nicht erfolgreich sagen, aber für mich ist das auch ein großer Erfolg. Da hören halt irgendwie jede Woche 5, 6, 7.000 Leute zu. Und das freut mich total, weil durch die große Reichweite bekomme ich dafür auch viel Feedback. Und das ist ja der Grund, warum ich das mache. Das ist ja ein kostenloses Angebot, genau wie dieser Podcast. Und durch Feedback kriegt man die Motivation, damit weiterzumachen.
Genau, werden wir auf jeden Fall verlinken. Ja. Und wie Sebastian schon sagte, kann man nur empfehlen.
Tatsächlich haben wir beide uns darüber auch kennengelernt. Ich habe irgendwann einen Übersteiger zu Hause gehabt, wo mir so ein bisschen die Kinnlade runtergefallen ist, weil im Editorial über Montagsspiele gemotzt worden ist. Und das endete dann damit, dass irgendwie
sterbt an euren
Chips-Typen. Verreckt an euren Chips und keine Ahnung was, irgendwie so.
Schön groß an Stemmermann, der geschlichen.
Ja, gegen die Leute, die halt zu Hause auf dem Sofa sitzen und sich das tatsächlich irgendwie dann im Fernsehen angucken, was anscheinend sehr, sehr verwerflich war. Und darüber hatte ich mich aufgeregt und dann haben wir uns kennengelernt und sind zwar nicht einer Meinung geworden, aber haben unsere Meinung ausgetauscht, was ja durchaus auch schon eine gute Sache ist, wenn man sich wertschätzend seine Meinung austauscht.
Wir gehen immer noch mal zusammen essen. Das hat sich nicht geändert.
Müssen wir bald mal wieder machen.
Ja.
Und du hast mir sogar deine Dauerkarten ausgeliehen. Also ein großes Vertrauensverhältnis.
Jetzt reißt du mich richtig mit rein. Ne?
Nee, also das werte ich als, du nimmst mich als okayischen Typen wahr.
Jemand, der keine der Montagsspiele toll findet und jetzt, um zum Thema zu kommen von weißt du eigentlich, wie lieb ich dich hab, zu Nazischwein. Hm. Ja, erzähl doch mal, wie kam es bei dir an, wie fandest du es?
Bei dem Skandieren von Nazischweine habe ich mich ziemlich unwohl gefühlt. Mir ist bewusst, dass Energie Cottbus ein Nazi-Problem hat. Die haben große Teile der Fangruppierung, die eindeutig rechtsradikal sind. Ich war letztes Jahr beim Cottbus-Spiel übrigens nicht im Stadion, aber ich kenne diese Aktion mit den der Sieg heilt unsere Wunden T-Shirt-Buchstaben und so. Also die haben ein ernsthaftes Problem. So, allerdings in diesem Moment gab es halt keinen akuten Anlass. Es gab in dem Moment im Stadion keine Nazi-Aktion von Energie Cottbus. Wurden keine Transparente hochgehalten oder sonst wie was. Und deswegen hat mich in dem Moment, das war ja so offensichtlich dann so, wir machen jetzt Wechselgesänge. Und tatsächlich habe ich in dem Moment, wo Nazischweine skandiert worden ist, den Eindruck gehabt, die ganzen Wechselgesänge kommen jetzt gerade nur, weil sie darauf hingearbeitet haben. Also nicht die normalen Wechselgesänge, sondern die Wechselgesänge, die dazu hinführen sollten, den Gästeblock explizit als Nazi-Schweine zu betiteln. Und dann war ja auch dieser Zusammenhang mit irgendwie, jetzt fordern wir den Gästeblock zum Wechselgesang auf, aber nein, wir tun nur so, als fordern wir den Gästeblock zum Wechselgesang auf und nennen euch stattdessen Nazi-Schweine. Das fühlte sich total schlecht dann für mich. Also ich habe mich da nicht wohlgefühlt. Ich fand das nicht okay, ich fand das nicht gut. Ich finde jede Aktion gegen Nazis gut. Nazis sind tatsächlich Schweine und kein Fußball, den Faschisten sehe ich sehr gern auf unserer Gegend gerade stehen. Nur hielt ich diese Aktion in dem Moment für nicht klug. Also es gibt bessere Aktionen gegen Nazis zu skandieren als alle, die an einem Montag sich die Mühe gemacht haben, aus Cottbus nach Hamburg zu kommen, mal so per Sippenhaft als Nazischweine zu skandieren. Dann kamen die Pfiffe. Ich habe nicht gepfiffen. Und da habe ich mich nochmal unwohl gefühlt. Also ich fand tatsächlich beides scheiße. Sowohl das Skandieren von Nazischweine als auch das Auspfeifen der eigenen Fans. Und sozusagen damit das Unterdrücken eines Gerademachens gegen rechts. Das fand ich auch scheiße. Das macht man nicht. Und dann hinterher noch irgendwie weiter zu pfeifen, wenn andere Gesänge angestimmt werden, kann man nicht bringen. So, das ist dumm. Also das ist dann kein gutes Miteinander. Dieser Verein, wir haben es jetzt heute schon mehrfach gesagt, sportlich gibt es sicherlich attraktivere Vereine. Wenn man erstklassigen Fußball sehen will, dann muss man eben in die erste Liga gehen. Bei uns geht es manchmal irgendwie rumpelig zu und das ist auch okay. Es ist trotzdem noch attraktiv, ins Stadion zu gehen. Ich bin super gerne im Stadion, sonst würde ich mir dann nicht ständig die Karten holen. Das rein Sportliche ist es nicht, warum man hier ins Stadion geht, sondern es ist eben auch die Ausrichtung des Vereins, es ist die Historie des Vereins mit irgendwie, wir waren die Ersten, die in die Stadionordnung geschrieben haben, dass rassistische und homophobe Äußerungen eben nicht geduldet werden. Deswegen tatsächlich das Auspfeifen der Fans dafür war auch nicht okay. Aber das heißt auch lange nicht, dass ich das irgendwie über einen Kamm scheren aller Gästefans ohne akuten, konkreten Anlass irgendwie gutheißen muss. Mhm. Ich hätte mir was gewünscht. Also ich kann das verstehen, dass USP den Wunsch gehabt hat, eine Anti-Nazi-Aktion zu fahren gegen Cottbus. Hätte sie auch unterstützt, wenn sie ein bisschen geschickter gewesen wäre. Wenn sie irgendwie inklusiver gewesen wäre. Wenn sie den Leuten, die aus Cottbus vielleicht mitgereist sind, selber keine Nazis sind, aber selber keinen Hebel sehen, irgendwie gegen die eigenen Nazis was zu tun. Ich bin in Tosted aufgewachsen. Tosted ist selber ein Nazi-Kaff. Nein, ist kein Nazi-Kaff. Entschuldigung, also es gibt
die Tostedter, so, die
Nazi-Schweine.
So, es gibt ein großes Nazi-Problem in Tosted. Ja, da gibt es zum Beispiel irgendwie einen Stefan Sieler, das ist ein verurteilter Mörder, der hat jemanden umgebracht, weil er gesagt hat, Hitler war der größte Verbrecher. Der hat in Tosted einen Laden, wo er irgendwie Streetwear verkauft und irgendwie Schüler akquiriert mit irgendwie, wir machen hier Nachhilfeunterricht, geben euch Milch oder so. Aber es ist halt allen klar, was da läuft. Und da komme ich halt her. Ich bin aufgewachsen in Angst vor Nazis. Und deswegen kann ich auch Cottbusser-Fans, die Angst haben, sich gegen Nazis stark zu machen, verstehen. Und jede Aktion, die USP gemacht hätte, um diese Leute zu stützen, die in Cottbus gegen Nazis sich gerade machen wollen, hätte ich auch unterstützt, ganz klar.
Ich starte meine Gegengrade erst in ein paar Minuten, aber ich wollte eine Sache noch
aufgreifen. Du wolltest eigentlich Kaffee trinken gehen während des Gesprächs.
Nee, bei der Geschichte nicht, erst später, wenn wir über wahre und nicht wahre Fans reden. Das kannst du mit Sebastian auskeksen. Der konkrete Anlass, weswegen wir heute dann in Diskussion kamen, war ja, du hast gesagt, und darüber habe ich mich halt dann echauffiert, Nazis raus wäre passender gewesen.
Ja, in einem Kontext, der nicht alle angereisten Cottbusser Fans pauschal als Nazis beschimpft, wäre Nazis raus besser gewesen. Also wenn einfach ohne diesen Wechselgesang-Kontext im Stadion Nazis raus oder alle Nazis sind Idioten oder so angestimmt worden wäre oder irgendwie was Nazis lächerlich macht, das hätte ich besser gefunden, ja.
Mhm. Sebastian?
Was ich an der Diskussion oder an der Stelle in der Diskussion ehrlich nicht verstehe, ist, wenn ich in einer größeren Gruppe stehe und mir eine größere Gruppe gegenübersteht und die brüllt Nazischweine in meine Richtung, selbst wenn ich davon ausgehe, dass in meiner Gruppe solche Leute sind, ich würde mich da nie angesprochen fühlen.
Wurde es ja direkt vorher angesprochen. Wir haben ja Gästeblock, Nazischweine.
Ja, nur der Cottbus-Fan als solches, so er sich denn unter Nazischweine nicht identifizieren sollte, es mag auch welche geben, die sich nicht damit identifizieren, obwohl sie welche sind, sollte doch differenzieren können zwischen den Leuten, die mit ihm im Block stehen und Nazischweine sind und sich selber. Also wenn du jetzt Torstedt als Nazikraft bezeichnest, tust du das ja auch und nimmst dich selber raus, weil du weißt, dass du keiner bist. Und ich glaube, ich hätte genauso eben auch reagiert, wenn mir der St. Pauli-Mob Nazischweine entgegenruft und mich vorher adressiert hat. Deswegen verstehe ich die Aufregung da auch nicht so ganz. Mal ab davon finde ich Pauschalisierungen im Stadionumfeld durchaus gängig und auch legitim, einfach weil es anders nicht geht. Sonst kommen wir dahin, was der magische FC auch so schön verblockt hat, dass unsere Lieder nämlich 5 Zeilen werden statt einer, weil wir erstmal erklären, dass wir Fans der ersten Fußballmannschaft des FC.
Ja, We Love St. Pauli ist auch eine Pauschalisierung, hast du recht. Das ist aber eine, die niemanden angreift oder verunglimpft. Das ist ja.
Ja, aber ist Fußball nicht auch, ich muss jetzt vorsichtig sein, wie ich es ausdrücke, aber sich mal 90 Minuten gepflegt scheiße finden und danach ein Bier trinken gehen?
Naja, das würde ich jetzt mit den Nazis aus Cottbus auch nicht.
Nein,
sehr aber, wohl aber mit anderen. Also ich denke schon, und damit starte ich dann doch die Gegenrede.
Mit
also,
welchen Nazis aus welcher Stadt würdest du denn sagen?
Entschuldigung, mit anderen Cottbusern wollte ich natürlich sagen. Nicht, die Nazis aus Torstedt sind, nein. Also ich fand, was mich, also anders. Es kamen diese Nazi-Schweinerufe. Ich habe gedacht, okay, ja gut, Cottbus. Ich wiederhole nochmal, was eingangs schon gesagt wurde. Es gab beim letzten Spiel einfach diese unfassbaren Vorfälle, wo sie mangels eigener Choreografie einfach T-Shirts mit reingebracht haben, mit Buchstaben drauf. Ein Sieg heilt alle Wunden. Wo dann ganz zufällig halt die Buchstaben für Sieg heil auf dem Zaun lagen. Alle anderen Buchstaben nicht. Und das ist für mich ein eindeutiges Zeichen. So in Inferno Cottbus ist auch im Blog oft genug verlinkt worden, was das für Leute sind, dass die sicherlich kein Mitleid verdienen. Ich hoffe, da sind wir uns alle einig. Ich habe vor dem Spiel auch vor der Sendung mit Stefan Schatz kurz telefoniert. Der Fanladen ist dieses Jahr auf Fortbildung, deswegen ist Justus zum Beispiel auch nicht hier in der Sendung.
Ja, sagen wir Fortbildung.
Team Fortbildung, genau.
Teambuilding-Maßnahme.
Und er hat halt nochmal auch die Szene vom letzten Jahr dargestellt, aus seiner Sicht, wo er als unser Fanbeauftragter dann da zum Zaun hinrennen musste und die T-Shirts runtergerissen hat, weil der Cottbusser Fanbeauftragte das nicht als nötig ansah. Also ich glaube, jedes Mitleid mit Cottbus, einem Verein, der derbe Nazi-Probleme hat, daraufhin so gut wie gar nichts unternimmt, also die Gruppe Inferno Cottbus darf nicht mehr im Stadion präsent sein als Gruppe. Es hat aber keiner irgendeine Form von Repression da bekommen. Es gibt keine Stadionverbote. Es gibt keine wirkliche Distanzierung in irgendeiner Form von anderen Fanclubs. Da passiert gar nichts. Man lässt die einfach gewähren. Und wir leben in einer Zeit, wo es in Aachen, in Braunschweig, in Duisburg unfassbare Vorfälle gibt, wo rechte Fanclubs die Macht an sich reißen, weil eben genau alle anderen einfach die schweigende, tumpe Masse sind und nichts tun. Und jetzt gibt es hier eine klare Antwort, einen klaren Appell am Alerta Action Day, dass man mit diesen Pennern nichts zu tun haben will. Und das Einzige, und darüber rege ich mich halt wirklich furchtbar auf, was unseren Leuten einfällt, ist die eigenen Ultras, die sich für Flüchtlinge unfassbar einsetzen, die ansonsten lauter soziale, antifaschistische Projekte machen, daraufhin zu bepöbeln. Und ich kann das gerade für mein persönliches Umfeld im Block 2 sagen, da hat sich echt der Mob Bahn gebrochen. Da haben Leute mit hassverzerrter Fratze auf USP geschimpft, die ansonsten 90 Minuten wahlweise die Fresse nicht aufreißen oder nur dafür sorgen, dass ihr Bier immer voll ist. Echt. Habe ich mich derbe aufgeregt und dann wollte mir jemand, als ich dann auf den nächsten Wechselgesang mit St. Pauli antwortete, auch noch verbieten, doch bitte diesen Wechselgesang zu beantworten, weil man müsste jetzt USP mal zeigen, dass es so nicht geht. Also, nee, mir fiel dann dazu nichts mehr ein.
Fällt dir heute nur nichts
mehr. Nee, wirklich. Und ich habe mich wirklich tierisch aufgeregt und ich kann nicht verstehen, dass man in einer Fanszene wie der FC St. Pauli über sowas überhaupt auch nur annähernd diskutieren muss. Also fehlt mir jegliches Verständnis und ich habe es im Blog heute auch geschrieben, die Leute, die da gestern, letztes Jahr, die Sieg-Heil-T-Shirts hingelegt hätten, die hätten das Ding eigentlich, hätten die das Stadion nicht unverletzt verlassen dürfen. Und da stehe ich auch
zu. Die gehören in den Knast, das so. Ist strafbar, zack.
Und von daher, finde ich, brauchen wir über das Nazi-Schweine eigentlich nicht groß diskutieren. Ja, es wird Cottbus ergeben, die völlig in Ordnung sind. Wir haben in der Übersteigerrelation mit Robert auch vor einigen Jahren jemanden gehabt, der jetzt wieder in Cottbus lebt. Super Typ, alles gut. der fühlt sich dann aber, wenn er in der Kurve steht, auch von dem Nazi-Schwein nicht angesprochen. Das, was Sebastian schon sagte. Also wenn ich als Fan im Auswärtsblock in Cottbus stehe, dann weiß ich um die Historie dieser Fanszene. Und wenn ich dann bei St. Pauli bin, ich zitiere Sven Brugs, wir werden Land auf, Land ab dafür gerühmt, dass wir gegen Nazis stehen, dann muss man sich auch mal gerade machen, wenn einer Nazi-Sprüche macht, muss ihm klar sein, dass ihm das auch körperlich nicht gut tun wird.
Hat er nach dem Hallentraining nicht.
Bitte?
Hat er in dem Moment aber nicht. Am Montagabend hat niemand Nazi-Sprüche gehört. Ich habe zumindest keine gehört. Es gab keinen
akuten. Ja, aber wartest du immer, bis einer was sagt, um ihn dann scheiße zu finden? Natürlich sind da... Ich weiß nicht, das ist doch auch so ein Fußballding. Wenn ich den Gästeblock bepöbel, meine ich doch nicht zwingend einzelne Individuen, die da jetzt gerade persönlich vor Ort sind, sondern erstens mal den Verein und alles, was damit so zusammenhängt. Wie Wilko vorhin sagte, die Region ist halt scheiße. Es mag da total schnaffste also, Typen geben, die ich nicht kenne. Lautern,
ja. Vielleicht um das nochmal klarzustellen. Genau. Es geht mir jetzt nicht nur darum, die armen mitgereisten Cottbusser-Fans, die keine Nazis sind, in Schutz zu nehmen, sondern mir geht es auch darum, dass man vielleicht eine Aktion hätte planen oder wählen können, die insgesamt einen höheren Anklang findet und damit eine höhere...
Also ich meine, das war...
War das nicht absehbar, was passiert? Okay, die Pfiffe waren vielleicht nicht absehbar, aber dass nicht das ganze Stadion mit Nazischweine grölt in Richtung Gästeblock, das war auf jeden Fall absehbar.
Und ja, aber das hat USP da auch gar nicht... Die haben ihn ein bisschen... Meine Güte, es geht um 3,5 Sekunden, 5 Sekunden oder was, ja. Um einen Gesang, also sich einmal kurz gerade gemacht. Anti-Support ist sowieso... was ich auch sehr gut finde, wird bei uns nicht so betrieben wie in anderen Gegenden und so. Die haben da einmal ein Statement abgegeben und gut ist. Was dann da mit den Pfiffen und so kommt, das spielt ja sich auf so einer Metaebene ab, was sich dann auch im Forum immer bannbricht, dass USP für einige Leute so ein dermaßen rotes Tuch ist inzwischen. Das ist der Grund, warum das überhaupt diskutiert wird. Du hast es gestern gesagt, es sind im Forum nur, inzwischen sind es 35 Seiten. Es wird auch relativ, wenn es gegen USP geht, ist das ein relativ geringes Niveau, sage ich jetzt mal. Da bricht sich wirklich, diese Organisationsform kommt bei vielen Fans einfach nicht gut an. Das würde ich jetzt mal so unterstellen. Also dieses sich als autonome Gruppe verstehen, wenn man was zu sagen hat, dann tut man das nicht im Ausgleich, sage ich jetzt mal, ausgleichender Kommunikation, sondern man sagt, was man zu sagen hat, so, egal ob einem das gefällt oder nicht. Und diese wenig ausgleichende Kommunikation scheint sich in den letzten Jahren zu so einem Hass bei Leuten im Stadion oder im Vereinsumfeld aufgestapelt zu haben, dass das überhaupt diskutiert wird. Ich finde es auch nicht gut, dass wir das diskutieren müssen. Da geht's um ein Fußballstadion. Es geht um, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich kann die Diskussion auch nicht verstehen und ich, mir tun die Cottbusser auch nicht leid, mir tun auch die nicht leid, die damit gar nicht gemeint waren. Das ist Fußball, Herr Gott nochmal.
Im Übrigen, was ich vielleicht noch, oder warum ich diese Diskussion so schlimm finde, ist eigentlich auch weniger, dass man das Nazi-Schweine kritisiert. Das ist okay und es mag andere Wege gegeben haben, die besser wären. Und okay, es ist vielleicht in dem Tag nichts vorgefallen, hätte man anders machen können von mir aus. Das geht jetzt gar nicht so Richtung Tobi mehr, auch wenn ich dich gerade noch angucke, aber so dieses Auspfeifen ist, glaube ich, das, was mich so schockiert hat. Ja. Dann lass die da ihr Nazi-Schweine brüllen, dann halte ich die Klappe so lange und find's von mir aus sogar scheiße. Aber danach ist dann auch gut. Nur dann die eigenen Leute auspfeifen, weil sie sich in einer mir nicht genehmen Form gegen den Gegner gewandt haben, mit einem ja zumindest im Grundkonsens gegenüber Cottbus wahrscheinlich durchaus gerechtfertigten Statement, das geht gar nicht. Und das hast du ja auch gesagt, findest du auch scheiße.
Ich stimme dir vollkommen zu. Das fand ich ja auch scheiße, das Pfeifen. Viel besser wäre gewesen, wenn die Leute, die damit nicht einverstanden sind, sich in dem Moment eine bessere Aktion gegen Nazis hätten einfallen lassen. Aber da muss man auch wieder sagen, USP macht sich die Arbeit und bereitet sowas vor und die anderen eben nicht. So, Hut ab vor USP. Das muss man ja auch erstmal auf die Reihe kriegen und ich mit meinem Fanclub Infra St. Pauli, wir schaffen es ja nicht mal, uns zu treffen.
So. Ich gebe offen zu, dass ich in demselben Fanclub bin und der Kollege neben mir, ich sehe dich, glaube ich, seit einem Jahr das erste Mal oder so.
Ja. Wir sind halt die Entspannten. wo ich dir nicht zustimme, ist, dass man und dir, Wilko, glaube ich auch, du hast auch sowas Ähnliches gesagt, dass man im Stadion ruhig losbollern darf und dass im Stadion das Beschimpfen anderer Leute auf einmal okay ist. Hallo, wir sind der FC St. Pauli. Wir sind dafür eingetreten, dass man vernünftiger mit anderen Menschen umgeht, mit Menschen anderer Herkunft, mit Menschen anderer sexueller Ausrichtung. Da setzen wir uns dafür ein, dass wir vernünftig miteinander umgehen. Aber in unseren Aktionen und auch in unseren Standardgesängen, We Hate the Volkspark Bastards, das ist eine, ja, man mag das jetzt sagen, im Stadion darf man das bringen, ich singe das nicht mit.
Wenn, das ist wenn, ja auch okay, aber ich finde jetzt wenn das, diese Toleranzkeule...
Nee, was heißt Toleranzkeule? Es ist eine Respektkeule. Es ist,
ja, aber doch nicht Frage. Gegen Nazis. Also Entschuldigung.
Natürlich nicht gegen Nazis. Das habe ich auch deutlich gesagt, oder? Ich habe keinen Respekt vor Nazis und ich will nicht mit denen Bier trinken und das ausdiskutieren. Das ist Quatsch, das kann man mit denen nicht. Nazis sind, also soweit ich das irgendwie beurteilen kann, alle irgendwie im Kopf nicht mehr in Ordnung. Man kann die auch nicht retten, man kann die auch nicht überzeugen, auch nicht durch Nazischweine grölen, macht man die zu besseren Menschen. Aber zum Beispiel HSV-Fans sind erstens nicht alle hassenswürdig. We Hate the Volkspark Bastards finde ich deswegen nicht okay. Und das Wort Bastard da drin irritiert mich übrigens auch, weil das ja quasi ein Bastard ist ja ein Mensch, der unehelich gezeugt worden ist. So, und da benutzen wir ein Wort als Schmähgesang. Das ist ja fast so, als würde man jemanden als Neger beschimpfen oder als schwul beschimpfen. Das tun wir auch nicht, weil wir damit ja quasi die sexuelle Ausrichtung oder die Herkunft der Leute als Schimpfwort benutzen.
Dazu aber zwei Dinge. Zum einen, ich gebe dir recht, ich singe das so auch nicht mit. Ich singe nämlich Bass Stop statt Bastard.
Das hört auch jeder übrigens.
Nein, natürlich nicht, aber darum geht's auch gar nicht. Nein, aber was anderes, irgendwie die HSVer, den ich kenne, mit denen kann man sich auch gepflegt 90 Minuten Scheiß an den Kopf brüllen und danach trotzdem ein Bier trinken. Und es geht doch nicht darum, dass ich das alles wörtlich so meine, wie ich es dann da singe. Dann diskutieren wir ewig und haben am Ende keine Lieder mehr. Aber so Sachen kommen noch. Oder anders, das gehört für mich tatsächlich zum Fußball auch ein Stück weit dazu, dass man dann eben 90 Minuten den Gegner im Zweifelsfall auch mal nicht leiden kann. Und das ist danach dann auch Ende. Aber es ist eben der Gegner und nicht mein bester Kumpel, gegen den ich da spiele.
Also ja, es ist ein Gegner.
Ich möchte nochmal auf dieses Nazis raus zu sprechen kommen. Für mich hat Nazis raus im Stadion einfach einen ganz schlechten Beiklang, weil ich da immer an die 90er Jahre denke, wo jede Pyro im Gästeblock mit Nazis raus beantwortet wurde, was mich unheimlich angekotzt hat. Das ist einfach da so ein bisschen schwammig besetzt und ich finde, ein Nazis raus im luftleeren Raum ohne konkreten, ich sag jetzt mal Gegner an der Stelle, wäre für mich die typische St. Pauli-Alibi-Aktion gewesen. Alle haben immer diese tollen St. Pauli gegen Rechtsaufkleber, aber wenn da mal wirklich was gemacht wird, dann ist keiner da. Und genau das ist das, was USP davon unterscheidet. USP macht ständig antifaschistische Arbeit, kümmert sich um tausend Dinge, setzt sich wie kaum eine andere Gruppe für die Lampedusa-Flüchtlinge ein und dann haut man ausgerechnet den Leuten in die Fresse. Das kann ich null nachvollziehen. Okay, hast du gesagt, Pfiffe fandst du auch doof, aber ich fand auch ein Nazis raus an der Stelle, da hätte man sich wieder selbst gefeiert. Also das wäre, ach, wir sind so antifaschistisch, das ist alles so toll.
Ja, so schlimm sehe ich das jetzt nicht.
Ich finde deswegen das Nazi-Schweine an der Stelle völlig passend. Es bezog sich ganz konkret auf das, was Cottbus sich in unserem Stadion vor einem Jahr geleistet hat. Mag sein, dass das den ganzen Leuten in dem Moment nicht klar war, die da reagiert haben. Dann können sie aber auch einfach mal der Südkurve, das sind ja nicht irgendwelche Dahergelaufenen, die sonst nichts zu tun haben. Die setzen sich die ganze Woche über mit antifaschistischer Arbeit auseinander. Da muss ich denen doch auch mal einen Vertrauensvorschuss geben und vielleicht nochmal 3 Sekunden drüber nachdenken, wer ist da gerade im Gästeblock und was hat er vielleicht letztes Jahr gemacht? Und deswegen finde ich das Nazi-Schweine als Aktion völlig in Ordnung. Ja, hätte man anders machen können, aber ich finde daran nichts kritikabel und denke, dass ich echt mich noch nie so geschämt habe wie in der Situation, als da sich dieser Hass gegen USP Bahn brach, weil das fand ich wirklich ganz scheiße. Punkt. Möchte jemand was ergänzen?
Was sagt der Aufsichtsrat dazu? Zieht ihr zu solchen Themen Stellung? Ich meine, das sind jetzt irgendwie Fanstreitereien.
Ja, wir begleiten die Fans ja immer hautnah, nicht? Aber es gehört nicht unbedingt zu unserem Aufgabengebiet. Also um wichtige Gesangfragen werden wir uns nicht befassen. Ich glaube, zwei Sachen sind vielleicht nochmal dazu zu sagen. Es klingt in Diskussionen immer so, als hätten wir irgendetwas erreicht. Das ist eine ganz gefährliche Illusion. Die Illusion ist nämlich dieser Zustand, nämlich eine Absage an Faschismus und die Sexismus, was wir als Nettes in Fußballwelt erleben, ist eine Sache, die ständig wieder neu errungen werden muss und wo ständig wieder gearbeitet werden wird. Nicht umsonst müssen jedes Jahr Aktionen gemacht werden und. Es verschüttet und. Die zweite Sache jetzt bei der konkreten Aktion, ich war ja zum Zeitpunkt auf der Haupttribüne, wir haben das nur ganz am Rande mitgekriegt und habe auch gar nicht gewusst, warum jetzt plötzlich gepfiffen wird. Ich hatte zwar früher Nazischweine, habe es aber erstmal gar nicht darauf bezogen. Aber eigentlich das Umfeld, wo man eigentlich vielleicht sowas hätte erwarten können, nach dem Motto, jetzt sind wir mal gegen USP, die haben das überhaupt nicht geschnallt, dass man da vielleicht empört sein könnte, war wahrscheinlich auch eher mehr Fußball geguckt. Und das müssen natürlich die in der Gegend gerade stehen, sehen, warum man da jetzt pfeifen muss. Ich glaube, diese Sache, dass es vielleicht USP-Bashing mag der Ansatz gewesen sein, ne? Aber ich glaube auch, man wird nicht einfach nur sagen, bei uns ist es halt so, sondern solche Sachen, wie es zum Beispiel auch jetzt gegen Homophobie Sachen, dankenswerte Veranstaltungen stattfinden, das muss permanent so weitergemacht werden. Und dann kann man nicht sagen, da sind jetzt 2.000-3.000 neue Leute mit auf der Gegend gerade und das ist der gleiche Stand wie vorher oder so. Zum anderen ist ja auch so, dass es auch bei Älteren manchmal vielleicht etwas verschüttet ist, was in welchen Situationen notwendig ist. Ich musste bei Cottbus auch erstmal dran erinnert worden, an die Sikal-Aktion, hatte ich auch nicht so präsent, aber andererseits wusste ich natürlich aus anderen Zusammenhängen, dass da ein Wohlfühlbiotop für Nazis ist. Ne?
Wolltest du noch was ergänzen, Christoph?
Ja, ich tue mich schwer, zu dem konkreten Fall eine richtig dezidierte Meinung zu haben, weil ich saß in der Fremde im Hotelzimmer und konnte das auf... Ne? Montagsspiel und so. Ich habe das also überhaupt nicht mitbekommen und Sky hat es komischerweise nicht. Nee, habe ich nicht. Ganz ich habe einfach gar nichts gegessen. Sky hat es komischerweise auch nicht thematisiert. Hätte mich auch überrascht. Ich glaube.
Das wäre es gewesen. Ja. Dann hätte ich die Aktion richtig gelobt.
Ich glaube, jetzt nur von dem, was ich jetzt von euch gehört habe, dass das wieder so ein klassischer Fall von Menschen und Kommunikation ist, weil ich höre jetzt raus, die einen haben was gemacht, dann gibt's auch an diesem Tisch verschiedene Variationen, warum man glaubt, warum sie es gemacht haben und warum die anderen geglaubt haben, man hätte es nicht machen sollen. Das sind also immer so Diskussionen, und man weiß eigentlich nicht genau, und wahrscheinlich, wenn man 20 Leute fragt, haben auch 20 diese Situation anders erlebt. Das ist ja ein generelles Problem bei Massenveranstaltungen, dass eigentlich keiner so richtig weiß, worum es eigentlich geht, aber alle machen mit. Das ist ja immer wieder das Thema. Ich glaube, wenn man vorher einen Leitartikel im Übersteiger geschrieben hätte, wer da kommt und was da letztes Jahr gewesen wäre und das machen wir jetzt und das hätte man massenhaft verteilen können in der Theorie, kann ich mir vorstellen, dass das Freifunk-Konzert vielleicht nicht stattgefunden hätte. Das ist jetzt ein bisschen simpel, aber ich glaube, daran läuft es hinaus am Ende. Leute erleben etwas in ihrer Realität, interpretieren das und das machen dummerweise alle Menschen immer einen Tick anders und dann passiert sowas. Und dass es im Stadion viel, viel einfacher zu solchen Problemen kommt, als wenn sich zwei Leute gegenüber sitzen und selbst da funktioniert es ja nicht immer, ist auch klar. Ich glaube, ansonsten ist eigentlich alles gesagt worden, was man in Position da einnehmen kann. Wir haben das ja immer wieder, dass wir solche Situationen haben. Vielleicht nicht so extrem und vielleicht nicht an dem Thema, aber dass irgendeiner im Stadion was macht und eine andere Gruppe fühlt sich schlecht behandelt, versteht die Sache falsch oder was, das haben wir ständig, ne? Vor allem mit Schiedsrichtern auch.
Die verstehen auch einiges falsch.
Tobi, wolltest du noch was ergänzen?
Also ich fand es tatsächlich jetzt ganz ganz hilfreich, dass wir da nochmal drüber gesprochen haben, weil du hattest dich ja auch sehr über mich geärgert und meinen Kommentar in deinem Blog.
Nein. Eine andere Meinung.
Das hatte ich zumindest irgendwie auf Puls gebracht. Und so wie du es eben erklärt hast, dass es daran lag, dass ich gesagt habe, Nazis raus wäre besser gewesen und Nazis raus hat jetzt bei dir diesen Hintergrund, dass das halt so ein bisschen verbrannt im Pyro-Sinne ist.
Das ist ein schönes Bild.
Das war bei mir nicht so. Also ich hätte das nicht so wahrgenommen. Das heißt, wenn du mir sagst, du verstehst Nazis rausrufen jetzt immer im Stadion, immer in diesem Kontext und das ist für dich halt nichts mehr wert, also oder hat einen anderen Wert als für mich, dann war das quasi schon mal ein Missverständnis, was wir jetzt gerade hier ausgeräumt haben.
Also das ist ein Aspekt. Der zweite Aspekt ist tatsächlich, dass dieses Nazis raus aus deiner Sicht ja nicht adressiert wäre an eine bestimmte Gruppe.
Nee.
Oder nicht an den ganzen
Gästen. Das habe ich vielleicht auch zu falsch, zu verkürzt dargestellt. Also ich hätte eine Aktion gut gefunden, die nicht in den Wechselgesang mit dem Gästeblock integriert gewesen wäre. Weil also da, genau dadurch, dass man gesagt hat, wir machen hier Wechselgesänge und wir tun mal so, als machen wir mit allen die ganz normalen Wechselgesänge, aber mit dem Gästeblock, der Wechselgesang, da, genau da kommt diese Aktion rein. Das ist halt das, was mich irgendwie...
Sebastian?
Wobei, jetzt ganz kurz, ich habe aus der ganzen Diskussion immer noch den Eindruck, das war gar keine geplante Aktion, sondern das waren ein paar Leute, die das gemacht haben. Ja. Und der Rest hat es aufgegriffen.
Kann sogar auch sein, ja.
Und dann ist halt auch dieses, die planen was, setzen es um und keiner sagt uns vorher Bescheid. Ding ja noch absurder, weil es einfach irgendwie ein paar Leute waren, die für sich eine lustige Idee hatten, ob die nur lustig war oder nicht.
Wahrscheinlich war es nicht mal USP, das losgetreten haben.
Aber also...
Warte. Ah ja. Und irgendein Fanclub hat sie jetzt eingemauert irgendwo. Einfach nur warten, bis das vorbei ist.
So ein bisschen
wie. Man sieht auch schon an der Diskussion, die ihr hier führt. Man kann das in alle Richtungen interpretieren. Wir wissen eigentlich, was wirklich passiert. Wir werden es nie erfahren, was wirklich passiert ist. Ja. Das, was Mike sagt, dass er sich unwohl fühlte, oder du hast, glaube ich, auch gesagt, dass da gepfiffen wird über die eigenen Leute. Ich glaube, das wäre auf jeden Fall ein Gefühl gewesen, was ich auch gehabt hätte, unabhängig von der ganzen Diskussion vorweg, weil dafür haben wir dann auch alle zusammen schon eine Menge erlebt und dann ist es einfach eine komische Reaktion. Und Tai hat eben gesagt, auf der Haupttribüne hat man es womöglich gar nicht mitbekommen und konnte es gar nicht irgendwie einsortieren. Genau, also ich glaube, es lohnt sich hier nicht, jetzt daraus ein monatelanges Thema zu machen.
Irgendwie halt irgendwie, da, wo wir nicht zusammenkommen, ist ja mein Unwohlsein-Gefühl bei dem Nazi-Schweine-Skandieren. Und irgendwie Ich habe den Eindruck, ich schaff's nicht zu vermitteln, woher das kommt, dass das irgendwie, das ist so ein bisschen wie im Kindergarten, ich halte dir ein Kaugummi hin und du greifst danach, ich zieh's aber weg. So dieses, wir machen mal Wechselgesange, nee, ich nenne dich eigentlich Nazi-Schwein. So,
aber ist dieses, es geht ja also nicht darum, dass es an den Gästeblock adressiert wurde, also wenn man vorher gesagt hätte, ey, Energie, jetzt kommt was für euch und dann Nazi-Schweine gerufen hätte, wäre was anderes gewesen?
Nee, das ist ja genau das passiert.
Also geht's dir darum, dass du damit Leute in Sippenhaft nimmst?
Richtig.
Die eventuell nicht beteiligt sind.
Direkt, nee, die direkte Ansprache des gesamten Gästeblocks. Wenn sie am Ende das ganze Stadion und dann irgendwie Nazis raus skandiert hätten, oder Entschuldigung, nicht Nazis raus, sondern irgendwas, was halt nicht verbrannt ist.
Ich will jetzt ja gar nicht sagen, dass Nazis raus was Schlechtes ist. Im Gegenteil, ist ja immer noch gut. Ich habe halt immer
dann wäre es cooler gewesen.
Okay.
Was ich in der ganzen Diskussion nur am Rande mitbekommen habe, ist, dass offensichtlich, die hatten personalisierte Tickets, Cottbus.
Ja.
Haben wir noch alle. Hast du nicht?
Ja, doch, aber außer jetzt nicht.
Die haben mir auf Sky auch erzählt, ich habe es auch so gehört, dass sie tatsächlich nur Karten bekommen hat, wer sich vorher beim Personalausweis beim Verein ausgewiesen hat. Also der Klassiker wie in Großbritannien.
Kurzer Hintergrund dazu, weil es beim Dresden-Spiel ja mit Pyro so eskaliert ist. Daraufhin haben die das gemacht.
Ah, okay, alles klar. Das müsste man mal thematisieren. Personalisierte Tickets.
Ja, man weiß also,
redet wieder keiner drüber.
Na, ich lasse das jetzt, okay.
Ja.
Gut, ich denke, damit haben wir das Thema ganz gut behandelt und können uns immer noch alle freundlich ins Gesicht gucken.
Müssen wir wieder Lunchtermin ausmachen.
Ja, genau. Gut, ich möchte an der Stelle noch ganz kurz Fabian Boll grüßen und ihn an der Stelle dann erinnern, dass er mir Samstag beim Amateurespiel zugesagt hat, dass er demnächst gerne in den Millanton kommt. Also von daher.
Und er kann ja auch, das ist auch wieder auf dem Weg der Besserung und so, ne?
Genau, ja, er konnte da seinen Kinderwagen schon sehr gut unfallfrei schieben, ohne an Krücken zu laufen.
Ich kann ja auch bald das
Ja, und die nächste Sendung wird wahrscheinlich dann sein in 3 Wochen. Das müssen wir dann nochmal absprechen. Dann sind hoffentlich Wolf und Christoph Nagel auch wieder dabei.
Ja.
So, dann Zeit für berühmte letzte Worte. Wilko, möchtest du anfangen?
Ach, nö.
Nee, gut. Tobi. Sag nicht auch nö.
Ja, was soll man sagen? Ich finde, auch wenn Stadion sicherlich eine andere Situation ist als der Rest des Lebens, muss man sich da nicht unbedingt komplett daneben benehmen. Ich gehe auch häufig...
Mehr auf die Sendung Kinder bezogen, nicht auf das konkrete Cottbus-Ding nochmal. Wie hat es dir gefallen?
Respekt.
Vielleicht war das ja auf die Sendung bezogen.
Ja, das auf die Sendung bezogen auch. Ich finde, dass es immer wichtig ist, dass man respektvoll miteinander umgeht. Aber der Spaß darf auch nicht zu kurz kommen. Ich singe zum Beispiel nur, niemand siegt am Millern-Tor, wenn es unentschieden ausgeht. Das macht ja sonst keinen Sinn.
Okay.
Manchmal siegt ja doch jemand.
Ja, eben.
Sebastian.
Ja, ich glaube, wir pendeln uns bei 3 Stunden ein. Das wird so unser neues Format. Wir hatten mal was von 90 Minuten gesagt. Ich nahm heute an, dass wir das nicht schaffen würden. Von daher, ich glaube, 3 Stunden ist eine ganz gute Zeit. Hat Spaß gemacht, trotz Diskussion oder vielleicht auch gerade wegen Diskussion. Und ich denke, ich freue mich aufs nächste Mal.
Sehr schön. Christoph, wie war's? Kommst du wieder?
Selbstverständlich. Bei so netten Veranstaltern auf jeden Fall. Nö, ich fand's nett, dass er mich noch reingelassen hat, obwohl ich zu spät war. Insofern, für mich alles in Ordnung. Ich komme auch gern wieder. Danke.
Vielen Dank. Tai, möchtest du noch was sagen? Oder ist alles gesagt?
Ja, ich wäre natürlich geschickter gewesen, denjenigen mit diesen Einschlafgeschichten jetzt als Plus zu machen, aber vielleicht genügt ja auch, wenn ich einfach gute Nacht sage.
Dann bleibt dir noch was, Rico.
Ja, ich wollte mich nochmal bedanken bei den Gästen. Ich fand es sehr erhellend. Also das ist ja so, dass man, gerade wenn man sich im Internet viel bewegt und informiert, meistens in den Untiefen von Gerüchten und Verschwörungstheorien rumwartet. Und ich finde das immer ganz gut, wenn Institutionen sich dann auch in so einem Format wie hier einfach mal kommen und sagen, was ist, und dann weiß man Bescheid. Vielen Dank dafür.
Wunderbar, dann muss ich das nicht mehr sagen. Trotzdem nochmal vielen Dank, dass ihr da wart, und auch an dich, Tobi.
Ja, danke
vielen
für die Dank. Einladung übrigens auch.
Ja, dann euch allen noch einen schönen Abend und dann bis demnächst. Tschüss.